Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird's wieder ganz entspannt. Ich habe einen Tee mitgebracht, um die Tradition dieser Woche mal fortzusetzen. Oh. Ich habe sehr viele neue Macs gesehen und ich freue mich drauf, dass wir heute einfach mal so eine richtig schön Apple-lastige Episode machen können. Julian, wie geht's dir?
Ich freue mich so sehr auf die Episode. Ich habe mir das schon gedacht, so die ganze Woche, oh, schon wieder ein geiles Thema für den Podcast. Und nochmal, Apple hat ja dieses Mal wirklich richtig vorgelegt, dass wir hier eine richtig geile, schmackofatzige Episode rausballern können. Und dass du wieder auf dem Tee-Train bist, das hättest du ja mal ankündigen können. Also ich habe heute Morgen natürlich schön meinen Ostfriesentee getrunken, aber jetzt habe ich hier gerade nur Wasser am Start. Da fühle ich mich ja ganz verkehrt.
Ja, vielleicht machen wir nachher noch mal eine kleine Klo-Break, dann kannst du dir,
ja, das kannst zieht du mir dir
da noch einen neuen Tee. Weil der Tee geht rein, Tee muss wieder raus, so ist das mit Tee.
Sehr schön.
Aber ich muss sagen, ey, die Stimmung ist gut, die Laune ist gut. Und ich freue mich einfach so sehr darüber, dass es diese Woche einfach mal wieder geile Apple-Ankündigungen gab. Es war nicht alles geil, da können wir gleich noch im Detail drüber quatschen. Ein paar kleine Sachen sind natürlich immer mit am Start. Aber so alles in einem habe ich mich einfach mega drüber gefreut, dass wir einfach mal wirklich objektiv betrachtet gute Produktverbesserungen präsentiert bekommen haben. Also jeder Mac, den sie jetzt diese Woche angegangen sind, ist günstiger und oder sehr viel besser als vorher. Und das ist einfach, also ich meine, so muss es ja sein, ja? So soll es sein. Das ist schön.
Ja, Mann. Ich habe das Gefühl, heute wird mal so ein Podcast, wo wir uns nicht nur die ganze Zeit aufregen. Weil letzter Podcast war schon ein bisschen Apple-kritisch auf jeden Fall. Ich glaube, das wird in diesem Podcast eine kleinere Rolle einnehmen. Weil klar, ein paar kleine Enttäuschungen gab es schon. Aber unterm Strich sagst du es ja schon vollkommen richtig. Fand ich es einfach mal erfrischend. A, war das Konzept jetzt ja von diesen Vorstellungen komplett neu, dass sie halt wirklich an 3 Tagen 3 Mini-Keynotes quasi hochgeladen haben und dass wir so ein bisschen aufgesplittet haben. Das war komplett neu, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber auch unterm Strich wurden halt viele Dinge ja leicht geupgradet, aber dadurch, dass sie dann halt auch günstiger geworden sind, ist es halt wirklich ein sehr spannendes Ding gewesen. Und vor allem der Mac Mini, da werden wir auch noch im Detail drüber sprechen, der hat natürlich die Gemüter begeistert.
Ja, und vor allem halt mal wirklich ein ordentliches Redesign bekommen. Ich glaube, da waren die Leute jetzt auch einfach mal langsam durstig, weil dieses Jahr hat eigentlich nur das iPad Pro ein wirkliches Redesign bekommen und vielleicht das iPhone 16 ohne Pro. Da könnte man auch sagen, gut, das haben sie umgestaltet. Aber so ein richtig, richtiges Redesign gab es halt beim iPad Pro und jetzt halt noch beim Mac Mini. Und beim Mac Mini hittet es halt besonders doll, weil der jetzt seit 7, 8 Jahren irgendwie sowas auf derselben, im selben Gehäuse gesteckt hat. Und genau da haben sie jetzt halt mal wieder ihr Entwicklerteam zaubern lassen, um was wirklich Schönes zu machen. Aber das Hauptthema dieser Woche waren ja gar nicht die neuen Macs, sondern Apple Intelligence.
Ja. Das wurde in jedem Video natürlich breitgetreten. Das war schon immer so, ja, komm, weiter.
Ja, nur um sicher zu sein, dass die Leute nicht vergessen, dass Apple Intelligence ein Ding ist und dass es jetzt da ist. Mit vollem Funktionsumfang. Ab heute verfügbar. Oder?
Ja, also bei uns nicht.
Ja, und in Amerika auch nicht. Also das ist so wirklich, wenn es eine Sache gibt, über die ich mich aufgeregt habe diese Woche bei all diesen coolen neuen Mac-Vorstellungen, ist, dass die Kommunikation bei Apple Intelligence einfach wirklich deutlich transparenter hätte sein können. Ich habe gerade auch extra nochmal für den Podcast versucht, online eine Übersicht zu finden, wann welches Apple Intelligence-Feature rauskommt. Und es gibt wirklich auf der Apple-Website keine vernünftige Tabelle. Es gibt auch von wenig anderen Websites oder so wirklich eine schöne Übersicht, die erstellt wurde. Deswegen habe ich dann jetzt einfach mal ChatGPT gefragt, damit das mir eine Tabelle macht. Und ja, wir müssen jetzt drauf verzichten.
Das ist ja so ironisch.
Ja? ChatGPT sagt mir, wann Apple Intelligence richtig intelligent wird. Und wenn ich dann in Zukunft Apple Intelligence frage, ob es mir eine Tabelle erstellt, wann welches Apple Intelligence Feature kommt, dann fragt es wahrscheinlich auch ChatGPT. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn es soweit ist, weil zum aktuellen Zeitpunkt ist es ja auch in Amerika so, dass Apple Intelligence zumindest noch keinen wirklich intelligenten Chatbot mit an Bord hat. So wie ich das verstehe, denn mit 18.1, also dieses Update, was jetzt diese Woche kam, was man jetzt in Deutschland haben kann, aber auch in Amerika, so in Deutschland hat es noch kein Apple Intelligence, aber für Amerika kam dann die Funktion Writing Tools, Cleanup, also dieses Rausmachen von irgendwelchen Sachen in Bildern, so was wir vom Pixel schon seit Jahren kennen, und verbesserte Siri-Funktionen. Und das finde ich das Allerweirdeste daran, weil sie haben Siri geupdatet mit, ChatGPT nennt es, natürlichere und flexiblere Interaktionen, wo man jetzt eigentlich denken könnte, aha, es ist jetzt also schon ein KI-Chatbot, mit dem ich mich natürlich unterhalten kann. Aber eigentlich steht ja auch für iOS 18.3 für Anfang 2025 dann auch drin, Siri-Verbesserungen, zusätzliche KI-gestützte Funktionen, was auch immer das dann heißen soll. Also es ist so ein halb neues Siri, was jetzt rausgekommen ist, und das wirklich, wirklich neue Siri kommt dann erst Anfang 25. Also das ist so ein bisschen, ja, komisch. Image Playground, also dieses Bilder erstellen und Emojis erstellen. Und ach hier, schon mal, auch das kommt auch Dezember 24, genauso wie die Integration von ChatGPT in Siri. Also das ist wirklich, Siri verbessert sich in so drei Stufen. Jetzt hat sich es ein bisschen verbessert, im Dezember wird es nochmal ein bisschen besser und dann im Anfang 25.
Die Verbesserung im Dezember ist, dass Siri dann ChatGPT fragt.
Ja, aber dafür muss es ja auch schon zumindest so weit sein, zu verstehen, welche Sachen Sinn machen, an ChatGPT weiterzuleiten.
Also, und überhaupt Wörter zu verstehen.
Ja, ja, gucken wir mal, wie sich das alles entwickeln wird. So wie es für mich aussieht, scheinen dann ja spätestens Anfang 25 alle Funktionen in Amerika released zu werden, die so bisher auf der WWDC auch als Apple Intelligence vorgestellt wurden. Also Anfang 25 ist es dann zunächst einmal komplett. Ich wette, es werden in Zukunft immer mehr und mehr und mehr Intelligence-Features kommen, aber von den wichtigen großen Sachen schließen wir dann die Update-Runde Anfang 25 ab. Und das lässt mich vermuten, dass wir vielleicht sogar eine Chance haben, dass, wenn Apple Intelligence dann im April nach Deutschland kommt, dass wir dann direkt all diese Funktionen auch haben werden. Also, dass es in Deutschland kein gestufter Release ist, sondern ein Schnips, alles da. Und das hat natürlich auch schon was. Wenn es denn so wird, werden wir dann ja erleben. Ne? So großzügig waren sie da ja gar nicht mit Informationen zum
Nee, aber das muss man erstmal noch sagen, das hast du jetzt so beiläufig gesagt, wenn wir dann im April Apple Intelligence bekommen. Es wurde nämlich jetzt ein bisschen konkreter, richtig? Dass Apple jetzt mal gesagt hat, hey, in Deutschland kommt April nächsten Jahres Apple Intelligence raus. Und das ist doch schon mal eine Sache von, ja, irgendwann zu, ja, nächstes Jahr. Und jetzt wissen wir, hey, April. Das ist doch schon mal eine nice Sache.
Obwohl, rein technisch gesehen, haben die Deutschland gar nicht gesagt. Sie haben gesagt, es wird im April für Nutzer in der EU kommen. Rein theoretisch könnten sie es dann zum Beispiel auch einfach, keine Ahnung, in Frankreich veröffentlichen oder so und sagen, ja, schau, jetzt ist es in der EU, aber noch nicht in Deutschland. Also das Wording ist da noch offen. Ich gehe aber nicht davon aus, weil Deutsch ja auch als Sprache bereits angekündigt wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass es im April dann auch in Deutschland nutzbar sein wird. Zumindest auf iPhone und iPad. Auf dem Mac kann man es jetzt schon benutzen, also Stand jetzt. Allerdings nur auf Englisch und nur die Funktionen, die bisher vorgestellt wurden oder die bisher in den Releases drin waren. Also die Writing-Tools zum Texte korrigieren und solche Sachen machen. Dieses Entfernen von Störsachen und Objekten aus Bildern und verbessertes Siri Stufe 1, sagen wir mal. Keine Ahnung, was es dann alles beinhaltet. Scheinbar dieses, dass du nach Sachen fragen kannst, was dein System kann. So, ey, wie stelle ich eigentlich dieses und jenes ein? Aber bisher schien es mir dann auch so, dass dann Siri einfach nur, ja, so eine Standardantwort aus dem Support, aus den Support-PDFs raussucht und dir nicht wirklich wie so ein KI-Chatbot dann Wort für Wort dabei hilft, die Sachen einzustellen, die du machen möchtest. Das könnte dann also auch noch besser werden im Laufe der Zeit. Mal schauen.
Ja, aber an sich bin ich echt happy, dass wir da jetzt mal ein bisschen mehr Gewissheit haben, auch wenn man wieder merkt, dass sich immer noch so ein Hintertürchen aufgehalten wird. Ne? Dadurch, dass man halt jetzt nicht sagt, am 1. April kommt es in Deutschland auf Deutsch raus, wird halt gesagt, so ja, ne, im April gibt's in EU-Ländern
Für EU-Nutzer wird es zur Verfügung gestellt, ja.
Genau.
Aber also, es könnte ja auch sein, dass sie es zur Verfügung stellen, aber dann Deutsch noch nicht fertig ist. Also, dass genau. es im April auf Englisch dann nutzbar ist in Deutschland, wenn man sein Handy auf Englisch umstellt und dann Deutsch erst später kommt. Also, ja, sie haben es ja auch nicht groß angekündigt, ne? Das ist ja auch nochmal so das Ding. Es gab jetzt keine große Pressemitteilung, kommt im April, bliblablub. Auf diesen Keynote-Videos haben sie es einfach gar nicht erwähnt. Das ist so eine Info, die musste man dann rausfinden, die musste man so im Kleingedruckten lesen. Ja. Die hat dann natürlich schnell die Runde gemacht und es gab dann auch viele, viele Blogs und so weiter, die das dann auch veröffentlicht haben. Ich glaube, dann ging später noch mal so eine kleinere Pressemitteilung von Apple noch mit raus, wo die das auch noch mal bestätigt haben. Also es ist schon alles richtig, aber an die große Glocke gehangen haben sie es jetzt nicht.
Nee. Und ich finde das, finde ich echt ein bisschen schade, aber ich glaube, das bestätigt einfach noch mehr diese Vermutung, die wir ja schon in vielen Episoden geäußert haben, dass die einfach am Limit sind. Die gucken jetzt halt wirklich, wie sie es am schnellsten, also die haben einmal den Druck von außen, dass alle sich darüber beschweren, es dauert voll lange und pipapo. Und sie haben den Druck auch in der Firma, dass sie wahrscheinlich echt am Limit mit den Kapazitäten sind. Und die versuchen das jetzt irgendwie so zu handhaben, dass möglichst schnell irgendwas kommt. Deswegen ist das jetzt auch so aufgesplittet in verschiedene Features, die dann und dann jetzt zum Beispiel in den USA kommen.
Ja.
Weil es wahrscheinlich einfach sonst nicht anders geht. Weil schöner wäre es ja eigentlich auch für die Nutzer-Experience, wenn einfach ein Update kommt und diese ganzen Features gebündelt online gehen. So, dass da hättest du das geilste Nutzer, die Nutzererfahrung wäre am geilsten, ja. So, weißt du? Du würdest das runterladen und würdest dir so denken, cool, das kann ich machen und das kann ich machen, komm, dieses AI-Feature probiere ich jetzt mal aus. Und jetzt ist es einfach so ein Chaos, wo irgendwas freigeschaltet wird.
Das zeigt auch so ein bisschen den Konkurrenzdruck, weil ich glaube, in einer perfekten Apple-Welt hätten sie sich dann halt gesagt, gut, wir sparen uns Apple Intelligence noch mal ein Jahr. Das wird dann auf der WWDC 2025 vorgestellt und kommt dann mit iOS 19 und dem neuen macOS und iPadOS dann. Weil dann hätten sie halt jetzt im Laufe des Jahres das fertig entwickeln können und genau wie du gesagt hast, als ein Update bringen können. Ja. Und es ist ja auch ungefähr so ein normaler Zeitraum, sag ich mal. Wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen im Herbst releasen, dass du dann übers Jahr hinweg die Features intern fertig bekommst, damit die dann alle fertig sind, wenn Release ansteht. Aber jetzt entwickeln die das quasi live vor unseren Augen. Und dieser ganze Prozess, dass die Features fertig werden und dann eigentlich angesammelt werden im Hintergrund, der passiert jetzt halt in aller Öffentlichkeit. Und die Features kommen dann raus, wenn sie fertig sind und so eins nach dem nächsten. Ja, finde ich dann auch immer so ein bisschen schade, dass diese ganzen neuen Produkte ja jetzt auch so beworben werden mit, oh, das ist jetzt mit Apple Intelligence und ich glaube, es würde halt einfach nochmal mehr knallen, wenn du diesen neuen Computer oder ein neues iPhone 17 statt ein iPhone 16 dann wirklich rausholst, du machst es an und es kann wirklich diese ganzen Apple Intelligence Sachen, dann fühlt sich das auch mal wirklich schön neu an. Jetzt ist es halt so, ja, mit Apple Intelligence 0.1, 0.2 kommt dann im Herbst und also es ist so, keine Ahnung.
Naja. Ja, klar, das wäre natürlich noch besser von der Nutzererfahrung. Du kaufst dir das neue Gerät und es kann das einfach. Jetzt kaufst du dir ein Gerät, was es nicht kann und dann wäre das zweitbeste, es bekommt dann ein Update, wo es das kann, aber nein, du kaufst dir ein Gerät und es bekommt peu à peu so Mini-Updates. Aber gut, wenn man wirklich ein sehr großer Technik-Enthusiast ist, freut man sich dann vielleicht in Häppchen. Ne?
Ja, das darf man dann alles. Und man darf ja auch alles so ein bisschen früher, wenn man die Betas schon installiert und so, also die voll hinterher sind, können das auch schon, die Sachen, die in iOS 18.2 im Dezember kommen sollen, sind ja auch teilweise dann in der Beta schon verfügbar und bliblablub, also ja, ein riesiges Chaos. Gemischte Gefühle hatte ich auch, was die Bewerbung von Apple Intelligence angeht, weil ich muss sagen, dass sie in den Keynotes schon eine ganze Handvoll praktischer und sinnvoller Beispiele gezeigt haben, wie man diese Tools verwenden kann. Also da haben sie ja eigentlich schon einen ganz guten Job gemacht, einem auch so dieses Gefühl zu vermitteln, ey, wieso sollte mich Apple Intelligence überhaupt interessieren? Dass man da so ein bisschen informiert wird. Andererseits hat Apple diese Woche aber auch einen neuen Apple Intelligence Werbespot veröffentlicht, den ich wirklich weird fand. Also das ist halt so eine weitere Firma, die in ein AI-Werbe-Fettnäpfchen reintritt. Wir haben das ja auch schon diesen Sommer gesehen bei der Olympiade zum Beispiel. Da hatte Google eine Gemini-Werbung veröffentlicht, wo quasi die Story war, ey, ja, Familie, die Tochter ist Riesenfan von einer Athletin. Ja, Dad hat irgendwie keinen Bock, irgendwie sich richtig Mühe zu geben, seiner Tochter zu helfen. Deswegen sagt er einer KI, dass die KI für die Tochter einen Fanbrief an die Athletin schreiben soll, wie inspirierend die Athletin doch sei. Und es nimmt so die ganze Menschlichkeit aus diesem Prozess, einen Fanmail zu schreiben, schon komplett raus. Das ist so richtig, ach, die liest das doch eh nicht. Da kannst du auch eine KI das schreiben lassen und gut ist. Da hat Google wirklich viel Ärger für bekommen diesen Sommer. Und ich finde, diese neue Apple Intelligence Werbung ist eigentlich auf einem ähnlichen Vibe. Man sieht da eine Familie sitzen im Wohnzimmer, der Kinder der Familie kommen rein, sagen so, oh, Papa, alles Gute zum Geburtstag, und man sieht so im Blick der Mutter, oh fuck, die hat den Geburtstag vergessen. Die hat das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Papa da jetzt Geburtstag hat. Oh well. Ja, die Kinder tümmeln sich um Papa und sagen so, oh, guck mal hier, Geschenk für dich. Ich hab dir was Schönes gemacht hier irgendwie. Ich hab dir sogar einen extra Hammer habe ich hier für dich gebaut mit deinem Namen drauf. Hier, guck mal. Und während der Papa sich so über diese ganzen Geschenke freut, sieht man halt nebenbei, wie die Mutter dann mit Apple Intelligence auf ihrem Handy ganz schnell so eintippt, ja, mach mal ein schönes Filmchen davon, wie ich den Töchtern gezeigt habe, wie sie einen Hammer schnitzen können. Und dann macht halt Apple Intelligence kurz bu 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 bu, schöne Musik drunter, ein paar schöne Familienbilder, und dann kommt die Mom halt auch zu dem Vater und den Kids rüber, hält dem Vater ihr iPhone hin und sagt, ah, das ist mein Geschenk, guck mal, ich habe diesen Film für dich gemacht. Und er guckt dann halt diesen Film an und freut sich ganz doll über diese schönen Familienerinnerungen und bla, und es ist ein schöner wholesome Geburtstag, und die Mom ist so, huh, doch noch Last-Minute ein Geschenk hingekriegt. Und ich denke mir halt einfach so, ist das wirklich das, was wir von KI wollen? Dass es die Menschlichkeit aus den Geschenken, die wir unseren Liebsten machen, herausnimmt? Dass es uns eine schnelle Möglichkeit gibt, irgendwas schnell hinzuscheißen, wenn wir mal wieder den Geburtstag vom wichtigsten Menschen in unserem Leben vergessen haben? Also, hier, guck mal, hab ich für dich gemacht, einen Satz eingetippt, ey, das... Das ist doch nicht das, wofür man KI verwenden möchte. Oder gar, ja, wofür man KI bewerben sollte. Aber diese Werbung
sagt halt so richtig aus, hast du eine schöne menschliche Interaktion, so ein Geschenk. Das kannst du einfach skippen und irgendeine AI-Sache ausspucken lassen.
Ja. Also
ich gebe dir vollkommen recht. Ich fand den anderen Werbespot dann dementsprechend ein bisschen besser, weil die haben auch noch einen zu Writing Tools gemacht, wo man dann sieht, dass so ein Dude halt so richtig so gelangweilt im Büro sitzt und sich so denkt, boah, jetzt muss ich so eine Kack-Mail hier schreiben. Der tippt die halt so richtig gerotzt rein, so richtig unprofessionell, und dann drückt er halt auf professioneller, macht die Mail professioneller, so unter dem Motto, und dann schickt er die ab. Und dann sieht man so den Boss, wie er die Mail liest und so, was? Das hätte ich von dem gar nicht erwartet, so unter dem Motto. Das ist schon eher dann der Vibe, wie so eine Werbung sein sollte. Aber das andere ist schon so ein bisschen Panne, ne?
Ja, und wie gesagt, in den Keynotes waren ja auch viele coole Beispiele drin, was du damit machen kannst. Auch mit den Sachen, die jetzt schon verfügbar sind. Hauptsächlich die Writing-Tools halt. Ja. Aber sie hatten halt auch wieder viele Sachen drin, was Genmojis angeht, was Image Playground, also dieses Bilder generieren angeht und so, wo du weißt, das kommt erst im Dezember. Aber das sagen die halt nie dazu. Sie sagen so, oh, mit Apple Intelligence kannst du jetzt dies und das und kauf bitte unseren neuen Computer. Aber es kommt halt erst. Naja, da kann man wirklich besser und transparenter kommunizieren. Aber genug gemeckert an der Stelle, würde ich sagen. Lasst uns über die Macs sprechen, die wirklich schön waren. Tag 1 ging los mit dem iMac. Der hat kein Redesign bekommen, außer dass sich die Farben des Gehäuses verändert haben. Und da muss ich sagen, typischer Apple-Move, aber richtig stark. Ich meine, der iMac ist ein bunter Computer, der lebt von seinen Farben. Und auch wenn die Farben jetzt nicht 1000% anders sind als die Farben, die es davor gab, sind die Veränderungen doch gerade bei manchen Farben so stark, dass ich sage, ey, das ist eigentlich schöner jetzt als vorher. kaufst du jetzt, wenn du einen M1 iMac in Türkisgrün hattest, dann jetzt einen M4 iMac, weil das Grün ein bisschen blattgrüner ist und du dir denkst, die Farbe gefällt mir noch ein bisschen besser. Scheiße.
Bitte nicht.
Bitte nicht. Ja, aber aber trotzdem, für Leute, die jetzt einen neuen iMac kaufen, ist es doch schön, wenn da vielleicht jetzt eine Farbe dabei ist, die ihnen besser gefällt als die Farben, die es vorher gab. Und ich finde, gerade bei so einem Computer, der ja irgendwie so ein Design-Statement-Piece ist, wie so ein iMac, den du auch viel so in so Rezeptionen, Hotels und sowas siehst, ist die Farbe schon auch ein entscheidendes Ding. Und gerade das neue Grün ist halt einfach, hat mich sehr abgeholt. Das Blau scheint auch dann doch leicht anders zu sein. Da habe ich in meiner Reaction noch gesagt, dass es identisch ist. Jetzt in der Hands-on-Area hat man an manchen Stellen gesehen, dass es vielleicht auch von der Sättigung und von der Helligkeit sich nochmal leicht verändert hat. Aber ja, es ist einfach so ein bisschen gedeckter, ein bisschen pastelliger jetzt auch von den Farben her. Nicht mehr ganz so ultra intensiv wie davor, aber beim besten Willen nicht so ausgewaschen wie bei den iPads zum Beispiel. Sondern es sind schon noch saftige Farben. Aber jetzt, ja, mehr auf den Punkt, habe ich auch das Gefühl. Nicht so, nicht
ja,
so
die sehen schon,
sondern einfach
sehen
so
schon echt,
Farben.
Sehen schon echt sehr schick aus. Aber ich frage mich, ich glaube, ich bin in den falschen Hotels unterwegs. Weil da, wo ich unterwegs bin, da steht einfach immer nur so ein abgerockter Dell-Monitor oder irgendwas. Also das ist das jetzt so der Computer ist, der bei jedem in der Rezeption steht, ist halt, glaube ich, auch nicht so realistisch. Aber er würde gut in der Rezeption aussehen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Jede Rezeption jetzt nicht, aber auch ja, schon viele oder so.
Ja,
ja, Empfangsbereich bei irgendwelchen, genau, dafür bietet er sich schon an. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, das hat mir dann auch noch jemand in die Kommentare geschrieben, warum Apple beim iMac an dieser 256 GB Basiskonfiguration festhält. Der iMac wird halt viel auch für solche Sachen gekauft. Und da ist Speicher einfach irrelevant, ja, wenn es so ein Rezeptionscomputer ist, der wird dann ans Internet angeschlossen, hat dann da irgendwie Zugriff aufs System und fertig aus und da scheint wohl so die Herangehensweise zu sein, ja gut, dann wollen wir die halt nicht für mehr Speicher bezahlen lassen, als sie brauchen.
Ja,
ob man aber
ehrlich,
trotzdem
Felix,
für den Preis mehr Speicher reinbringen sollte, ich finde schon. Ja, wenn das wirklich die Herangehensweise ist, dann sollte der iMac günstiger sein. Aber ja, Kommentar kam bei mir an und ich habe verstanden, was damit gemeint ist.
Nee, absolut. Aber ich verstehe das voll von Apple, weil diese Zielgruppe gibt es beim iMac einfach. Ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich habe auch ein iMac für die Firma gekauft, einfach weil er schick aussieht. Und wir bei uns im Studio so einen Rechner brauchten, wo man dann halt mal einen WeTransfer-Upload starten kann, das Skript schreiben kann, wo man dann einfach mal sich den auch in den Shot reinstellen kann, in den Hintergrund oder so. Und dann haben wir halt auch ein iMac bestellt. Nicht, weil er irgendwie krass viel können muss, sondern einfach nur, weil man halt irgendwie ein schönes Display braucht und
welche Farbe habt ihr genommen?
Ja, da wirst du enttäuscht sein, wir haben grau genommen, aber
ich bin davon nicht enttäuscht. Also ich finde den iMac schön, dass er bunt ist, aber ich finde es auch gut, dass sie ein silbernes Modell haben. Der ist natürlich farblich so am flexibelsten einsetzbar, sag
genau,
ich mal.
Gerade im Studio.
Und auch sehr zeitlos, ja.
Wir arbeiten ja viel mit buntem Licht, so wie jetzt auch hier zum Beispiel, machst du ja auch. Ne? Und wenn du dann jetzt einen roten Rechner hast, dann bist du ja voll eingeschränkt. Dann kannst du ja fast nur rote Shots machen. Und das ist halt dann ganz geil mit dem silbernen Modell. Also ja, ich fühle das 100%, weil es gibt einfach so Situationen, auch im Business, wo du einfach so einen Rechner brauchst, der irgendwas macht. Ne?
Ja.
Hauptsächlich im Browser irgendwie, dass du da einfach Eingaben tätigen kannst und dafür ist natürlich dann die günstige, 200 günstige, in Anführungszeichen, Variante dann ganz gut, ne?
Ja. Ansonsten arg viel anderes war jetzt nicht neu beim iMac, die außer die Farben und der M4-Chip halt vor allem. Da finde ich es auch komisch, wenn Leute sich dann drüber aufregen, dass da irgendwie jetzt nicht noch Größeres passiert ist, weil am Ende des Tages ist es in meinen Augen die Aufgabe eines Computerherstellers, immer Modelle mit aktuellen Chips im Angebot zu haben. Ich finde es unrealistisch zu erwarten, dass so jeder Computer jedes Jahr ein gänzlich neues Design oder sowas bekommt, sondern du musst einfach nur dafür sorgen, dass du halt einen stabilen Computer baust und den dann aktuell hältst über die Jahre, was sie jetzt zum Beispiel bei Mac Studio nicht gemacht haben. Ja, aber beim iMac haben sie es gemacht, der neue Chip gehört da rein, der soll da drin sein, der ist auch schneller als die Chips davor. Der Sprung im Vergleich zum M3 ist schon solide, jetzt nicht übertrieben riesig, aber auf jeden Fall solide. Und gerade dann Sprung im Vergleich zum M1 iMac ist jetzt nochmal größer. Und wenn man noch auf einer Intel-Maschine hängt, ist eh. Also jetzt ist langsam, ist der Zeitpunkt echt spätestens gekommen, wo man dann sagt, yo, let's go.
Ich muss auch sagen, finde ich auch eigentlich gut, dass sie das Design da so konstant halten, weil das Design ist wirklich geil von dem iMac. Es ist wirklich 10 von 10. Klar, es könnten geringere, kleinere Displayränder und so weiter sein. Mhm. Nichtsdestotrotz, der sieht einfach geil aus. Und es hält natürlich auch das Gerät vom Wert stabiler, wenn es einfach über einen längeren Zeitraum so aussieht. Einfach, wenn man sich mal überlegt, die iMacs, die es davor gab, diese silberne, ne, die du auch bei dir in Leipzig stehen hattest oder so.
Naja.
Wie viele Jahre gab es die und wie viele Jahre haben die den Eindruck gemacht, du hast einen modernen Computer da stehen? Weil es einfach so lange das aktuelle Design war. Und ich denke, das wird hier auch so sein. Das heißt, die kann man auch wahrscheinlich noch in 7 Jahren auf dem Schreibtisch stehen haben und man denkt sich immer noch, was für ein moderner Computer.
Ja, so. Und ansonsten haben sie eigentlich auch alles noch geupdatet, was Sinn macht, außer Display vielleicht. Da gab es natürlich auch wieder die lauten Stimmen, die sich geärgert haben über 60 Hertz oder die sich geärgert haben, dass da kein Mini-LED oder OLED reingewandert ist. Ich muss sagen, ich hätte mich natürlich auch gefreut über einen OLED 120 Hertz iMac, aber bei dem Produkt war es jetzt wirklich unrealistisch,
das zu erwarten. Als ob die da beim iMac anfangen.
Ja, ja, das ist einfach so, komplett.
MacBook Pro die, hat es nicht, aber iMac.
Ja, wenn die mit sowas anfangen, dann kommt das vielleicht mal als externes Studio-Display oder so mal raus und so. Das ist dann preislich auch ein bisschen intensiver. Beim iMac ist halt irgendwie so das Ziel, einen schönen Computer mit einem ausreichend tollen Display irgendwie in einem Paket mit einem schnellen Chip zusammenzuschrauben. Und dafür ist es eigentlich echt ausreichend. Und es gab ja trotzdem noch Verbesserungen beim Screen. Diese matte Beschichtung ist jetzt dazugekommen. Und die macht... Ja, die macht gerade beim iMac mega Sinn, wie wir schon gemeint haben, so Rezeption, dies, das, blablabla. Da geht's einfach nur darum, dass du wirklich schön und ungestört auch Text auf diesem Bildschirm lesen kannst und so. Und ja, da macht die matte Beschichtung total Sinn. Zubehör wurde auf USB-C umgestellt, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Auch das Zubehör, was man so extra kaufen kann, nicht für den iMac, sondern für andere Macs oder wie auch, für was auch immer man Tastatur, Trackpad, Maus haben will. Das hat jetzt alles USB-C, so wie es sein sollte. Thunderbolt 5 ist, glaube ich, noch dazugekommen beim iMac, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zumindest, ja, ich weiß gar nicht, oder war das erst ab M4 Pro mit Thunderbolt 5? Arbeitsspeicher ist jetzt besser. Es gibt immer mindestens 16 GB. So sollte es sein. Ja, nee, Thunderbolt 4 beim iMac. Aber passt ja trotzdem.
Das mit den 16 GB Arbeitsspeicher, das zieht sich jetzt durch, ne? Das haben die ja beim MacBook Air auch gemacht.
Ja.
Ich glaube, da gibt es irgendeinen technischen Hintergedanken.
Ja, Apple Intelligence halt. Also diese ganzen Large Language Models, die du da irgendwie im Hintergrund laufen lassen willst. Und gerade bei Apple Intelligence ist es ja auch nochmal so, dass sie zusätzlich ein Modell haben, das halt anonymisiert deine ganzen Daten auf dem Gerät scannt und zuordnet. Also so ein Index quasi, der damit Apple Intelligence deinen persönlichen Kontext verstehen kann, weiß, was in deinen Nachrichten steht, was in deinen Mails steht, aber ohne dass Apple das weiß. Also dieses System, das ist ja auch die ganze Zeit aktiv und sucht nach neuen Informationen, die reinkommen, damit die direkt im System drin sind und wenn du dann dazu eine Anfrage stellst, dass es direkt beantwortet werden kann und so. Ich glaube, all diese Dinge sind halt arbeitsspeicherintensiv und da haben sie halt gesagt, so, bisher war 8 GB irgendwie noch okay, weil da nur unser System drauf laufen muss und Swap Memory haben wir ja auch noch, dass wenn der RAM voll ist, dass die SSD dafür genutzt werden kann, aber das ist dann wahrscheinlich nicht mehr ausreichend gewesen, um zusätzlich noch diese ganzen Apple Intelligence Sachen drauflaufen zu lassen. Deswegen haben sie gesagt, so, machen wir jetzt einfach 16 GB und gut ist. Sollte auch so sein bei Computern in dieser Preisklasse. Also ich meine, selbst die Google Pixel Geräte haben schon 16 GB RAM, also da ist es für einen Computer dann eigentlich auch das Mindeste, was man erwarten sollte.
Ja, 100%. Ich glaube, meine Lieblingsanpassung beim neben dem Prozessor ist bei dem iMac einfach die Kamera. Dass wir da jetzt auch die 12-Megapixel-Kamera mit Center Stage haben. Das macht mega Sinn. Wir haben die letztens noch in einem Video mal gezeigt, Weil so geil war die Kamera wirklich nicht von dem iMac. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was dieses Gerät auf jeden Fall sehr aufwerten wird, neben dem Prozessor halt.
Ja. Genau, oder? Ja, vor allem, weil das ja auch genau dieses iMac-Feeling ist. All-in-One ist schon alles dabei. Maus, Tastatur, Lautsprecher, ja, Bildschirm, Webcam. Du steckst das Ding an, legst los und es kann einfach alles, was du möchtest. So, da ist eine gute Webcam schon wichtig. Und ich bin mal gespannt, wie gut die dann tatsächlich ist und wie scharf auch das Bild aussieht und wie rauschintensiv das ist bei schlechterem Licht im Vergleich zum alten iMac. Müsste man dann mal so ein paar A-B-Vergleiche machen. Das wäre schon ganz schön interessant. Aber ja, overall, iMac können wir eigentlich Haken dran machen. War auf jeden Fall ein schöner, gut gelaunter Start in die Woche.
Ein dickes Shoutout geht diese Woche an Finanzguru raus, die den Crewcast bei dieser Episode unterstützen. Finanzguru ist aber eine App, die Licht ins Dunkle bringt, zumindest was den Überblick eurer Finanzen angeht.
Nachdem ihr euer Bankkonto, PayPal, Aktiendepots oder Kryptobestände hinzugefügt habt, könnt ihr dann auf einen Schlag sehen, wo ihr wie viel Geld habt und vor allem auch, wie viel ihr monatlich so ausgibt. Der Algorithmus von Finanzguru kategorisiert dabei alle monatlichen Kosten automatisch, sodass ihr easy sehen könnt, wofür ihr euer Geld eigentlich ausgibt.
Und das eben genau zu wissen, ist immer die beste Grundlage, um die eigene Sparquote zu optimieren. Ich meine, uns ist oft gar nicht bewusst, wie viel wir im Monat genau für Lebensmittel oder Klamotten ausgeben oder auch, was uns diverse Abo-Dienste kosten. Und dadurch, dass Finanzguru eben all diese Daten für euch auswertet, könnt ihr in der App sogar euren Kontostand von morgen einsehen. Wiederkehrende Zahlungen werden nämlich erkannt und so kann euer Kontostand zum Datum X prognostiziert werden. Außerdem könnt ihr euch mit der App klare Ziele setzen. Zum Beispiel für Abo-Dienste nur noch 30 Euro im Monat ausgeben zu wollen. Ja, und die App kann euch dabei eben zeigen, ob ihr dieses Budget überzieht oder es einhaltet.
Die Nutzung von Finanzguru ist dabei prinzipiell erstmal kostenlos. Es gibt aber auch die Option, Finanzguru Plus zu abonnieren, wo ihr dann Zugriff auf noch tiefere Analysen und personalisierte Tipps zu euren Finanzen bekommt. Finanzguru Plus kann man normalerweise 7 Tage gratis testen. Mit uns bekommt ihr aber sogar 3 Monate for free. Dafür müsst ihr einfach die App downloaden, mindestens ein Konto verknüpfen und dann kann man oben rechts bei Profil den Code CREWCAST eingeben. Wichtig mit 2K, CREWCAST. Vielen Dank an Finanzguru für die Unterstützung.
So, während Felix jetzt gerade mal für kleine Podcaster musste, habe ich mein größtes Versäumnis aufgeholt, und zwar den Ostfriesentee.
Ja, cheers to that.
Jetzt kannst du weitergehen. Prost, Felix, auf eine gute Folge.
Auf jeden Fall, vor allem wird es jetzt so richtig interessant, weil kommt das Highlight der Woche. Vielleicht sogar des Jahres. Also ich habe schon Leute gehört, die meinen so, eigentlich ist Mac Mini das geilste Produkt, das Apple dieses Jahr released hat. Und könnte man drüber diskutieren. Ich finde den Take aber per se erstmal nicht verkehrt.
Ich muss es auch sagen, es fühlt sich richtig geil an. Aber das ist auch schon wieder so eine Situation, wo es sich dadurch besonders geil anfühlt, dass Apple halt in den letzten Jahren geschlafen hat. Weil wir haben das, glaube ich, schon beim M1 Mac Mini gesagt, dass das Gehäuse eigentlich zu groß war für das, was sie da reingebaut haben. Die haben nämlich einfach von den Intel Mac Minis das Gehäuse genommen und dann damals den M1 reingebaut. Und da war ganz viel Luft einfach drin. Und jetzt endlich ist das Redesign gekommen, das war überfällig, aber man freut sich natürlich trotzdem. Und es ändert nichts daran, dass es sich jetzt einfach richtig frisch und nice anfühlt.
Ja, ich muss sagen, ich finde es aber nicht so schlimm, dass sie da noch haben auf sich warten lassen. Ich meine, das haben wir bei den anderen Macs eigentlich auch gesehen, zumindest beim MacBook Air. Da kam ja auch erst das bestehende MacBook Air, aber jetzt mit neuem Chip. Und dann erst mit dem M2 kam das Redesign des Gehäuses. So das ist sogar der einzige Computer, lol, wenn ich gerade drüber nachdenke. Der iMac wurde direkt auf das neue Gehäuse umgestellt.
MacBook Pro
ist immer noch im alten Gehäuse drin. Da Da gab es bis heute keine Umstellung. Ja, aber so prinzipiell diese Herangehensweise, dass erst nochmal im alten Gehäuse kommt, das haben wir schon gesehen und das ist per se jetzt auch nicht so verwerflich, finde ich, dass du dann da nicht direkt mit dem komplett neuen, redesignten Produkt um die Ecke kommst, erstmal mit den neuen Chips ein bisschen Erfahrung sammeln, Feuer an anderen Stellen löschen, wo sie jetzt vielleicht auch doller noch gebrannt haben, weil der Mac Mini, der hat ja, auch wenn da viel Luft drin war, der hat ja schon so gepasst als Gerät, sage ich mal.
Und der hat trotzdem Mac Mini, Bock gemacht, klar.
Der Mac Mini 100%. Ist ja auch der Einsteiger-Mac. Das ist ja auch seine Aufgabe irgendwo. Der günstigste Mac zu sein, mit dem du in die Welt von macOS einsteigen kannst. So, wenn du Bock hast, irgendwie keinen Windows-Rechner mehr zu nutzen, sondern willst einen Mac nutzen, suchst einfach nur die günstigste Möglichkeit. Das ist der Grund, warum der Mac Mini existiert. Oder so der Hauptexistenzgrund. Weil es im Endeffekt nichts anderes ist, außer halt ein Apple-Chip mit ein paar Anschlüssen und einem Gehäuse drumrum und that's it. Ja, deswegen fängt er halt auch bei 700 Euro schon an. Das schafft kein anderer Mac. Und dass man dann da auch sagt, ja, okay, wir haben halt, sind auf dem bestehenden Gehäuse erstmal geblieben und so, weil es einfach nur darum geht, unsere Apple Silicon Chips verpackt als Computer irgendwie anzubieten, finde ich schon in Ordnung. Jetzt mit dem Redesign scheppert der aber nochmal mehr und ich finde es auch krass, dass er halt einfach wirklich keinen Cent teurer geworden ist. Ganz im Gegenteil so, er kostet einfach genau, nee, nicht ganz im Gegenteil, wäre gewesen, wenn er günstiger geworden wäre, aber zumindest die Spezifikationen sind ja günstiger geworden. Wenn du einen mit 16 GB RAM hättest haben wollen, bisher hättest du mehr als 700 Euro zahlen müssen, jetzt kriegst du es auch mit 16 GB RAM für 700 Euro, was schon stabil ist und halt dieses Design, ne, dieses, es ist ja einfach so sexy.
Ey, es sieht so cool aus. Ich hatte ja auch schon in den letzten Jahren hier auch ab und zu mal im Windows-Bereich so Mini-PCs hier und die halt auch noch mal deutlich kleiner waren als das alte Mac Mini-Design. Und das fühlt sich einfach so cool an, wenn du dir auf den Schreibtisch so eine kleine Box stellst. Es ist eigentlich unnötig, weil du hast auf dem Schreibtisch genügend Platz. Ob da jetzt der Mac Mini im alten Design steht oder der im neuen Design, es ist eigentlich egal, weil du genug Platz hast. Und deswegen bin ich auch vollkommen bei dir, dass es jetzt nicht so dringend war, dieses Design zu überarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, wenn es dann noch kleiner ist, es fühlt sich irgendwie so krass an, dass du so einen kleinen Würfel hast, der dann halt auch wirklich viel kann. Und das ist ja beim Mac Mini jetzt noch krasser geworden, dadurch, dass wir jetzt auch den Pro-Chip damit drin haben. Gerade beim iMac gab es nur den neuen M4 und jetzt bei dem Mac Mini gibt es halt den M4 und M4 Pro. Wir sind einen Tag weiter in unserer Apple-Woche. Da ist dann der M4 Pro mit dazugekommen.
Genau, quasi. Sie haben jeden Tag einen nochmal stärkeren Chip vorgestellt. Ja. So muss man dazu sagen, der bisherige Mini war auch mit M2 Pro Chip verfügbar. Also da haben sie dann mit dem M2 angefangen, in Mini auch den Pro Chip reinzukloppen. Also das ist jetzt keine neue Taktik. Aber dadurch, dass das Gerät kleiner geworden ist, ist es jetzt natürlich nochmal beeindruckender, dass man so einen Chip wie den M4 Pro da überhaupt drin haben kann. Und es ist vor allem auch nochmal beeindruckender, weil der M4 Pro schon ein ordentlicher Sprung im Vergleich zum M3 Pro auch ist und M2 Pro gut war davor im Mac Mini drin, deswegen hat man das jetzt in den Graphen nicht so gesehen, aber beim M3 Pro war ja so ein bisschen die Geschichte, dass sie den Pro-Chip wieder ein bisschen vom Max getrennt haben. Also so in den bisherigen Generationen war es ja ganz oft so, ja okay, die CPU ist bei dem Pro-Chip und dem Max-Chip eigentlich gleich und beim Max-Chip kriegst du halt nochmal doppelte Anzahl an Media-Engines und noch eine größere GPU, aber that's basically it. Und mit der M3-Generation haben sie dann gesagt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, lass mal die Prozessoren wieder so aufdritteln, dass jeder Sprung immer gleich groß ist. Der vom Basischip zum Pro-Chip und vom Pro-Chip zum Max-Chip dann. Und dieses Konzept haben sie jetzt ein Jahr später direkt wieder über den Haufen geworfen und den Pro-Chip jetzt wieder viel näher am Max-Chip positioniert, so wie es eigentlich bisher der Fall war. Und es sorgt halt dafür, dass sie mit diesem Pro-Chip den absoluten Sweet-Spot für die meisten Leute treffen, auch preislich, weil der einfach so viel schneller nochmal ist als der Basischip. Aber das halt ohne so extrem viel mehr zu kosten wie der Max-Chip. Ja, wenn wir uns das mal einfach mal anschauen, was das für die CPU-Kerne zum Beispiel bedeutet. Also einen normalen M4 kriegst du mit einer 8-Kern-CPU, den M4 Pro dann mit 14 Kernen und den Max mit 16. Also beim Max kommen nur noch mal 2 dazu, ja, während beim Pro schon 6 dazukommen. Also da ist der Sprung wirklich sehr, sehr groß. Bei der GPU ist es allerdings so, wie es bisher eigentlich auch immer war, dass der M4 8 Kerne hat, der M4 Pro kann bis zu 20 Kerne haben und der Max bis zu 40. Also wenn man da grafisch intensive Sachen will, dann ist der Max schon nochmal deutlich stärker. Aber die CPU ist beim Pro eigentlich fast so schnell wie beim Max.
Aber bauen die jetzt beim Mac Mini da einen abgespeckten M4 Pro ein?
Nein. Also, kommt natürlich auf deine Konfiguration an, aber...
Okay. Naja, okay. Die wird mir jetzt hier nur... Ach ja, klar, du kannst es dann jetzt noch hier... Du kannst den vollen M4 Pro reinbekommen mit 14.
Genau,
okay.
Der ist natürlich noch mal teurer als der normale M4 Pro.
Ich dachte gerade kurz, dass sie dann nur den 12-Kerner drin haben, aber nee, du kannst das Upgrade machen, genau.
Genau. Ja, also du kannst da schon reingehen, da zahlst du dann auch natürlich auch nochmal ein bisschen mehr. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Performance-Entwicklung nicht linear ist. Also das ist jetzt nicht so, dass du mit der doppelten Anzahl an Kernen exakt die doppelte Geschwindigkeit rausbekommst, weil ja auch Hitzemanagement und so irgendwo nochmal ein Thema ist und auch das effiziente Verteilen der Aufgaben auf die unterschiedlichen Kerne ist ja auch nochmal ein Prozess, der ablaufen muss. Also in der Vergangenheit war es zumindest so, dass sich dann in detaillierten Tests oft rausgestellt hat, dass wenn du 20% weniger Kerne hast, zum Beispiel bei der CPU, du aber nur 10% langsamer in der Geschwindigkeit bist. Also diese gebinden Chips sind meistens sogar der allerbeste Deal, den man machen kann. Also wenn man halt einen größeren Chip nimmt, aber davon nicht die Variante mit den maximalen Kernen.
Ich finde dieses Prozessoren- und Arbeitsspeicher-Konfigurationsgame, das ist wirklich immer, wenn man sich wieder überlegt, einen Mac zu kaufen, der absolute Hässel. Also ich kann mir das auch vorstellen,
es ist auch schlimmer
bei den Zuhörern. Es ist wirklich so, du überlegst dir so, ich will jetzt ein MacBook Pro oder ein Mac Mini. Was nehme ich denn jetzt? Du musst eigentlich genau wissen, was du machst mit dem Mac oder Mac Pro. Und dann musst du auch noch wissen, welcher Prozessor ist dafür jetzt die richtige Wahl? Und das finde ich wirklich jedes Jahr wieder so, so schwer. Also ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele, weil das ist echt jedes Mal ein Pain.
Ja, du kannst halt auf der Leiter wirklich in jeglicher Hinsicht rauf und runter klettern und auch in ganz kleinen Schritten, sodass quasi der Klick, den nächstbesseren Prozessor zu nehmen, immer nicht ganz so schmerzhaft ist schon und so, okay, komm, 100 Euro mehr noch und dann ist noch ein bisschen besser, so was dann die Leute dazu vielleicht überredet, dann doch nochmal eine höhere Konfiguration zu kaufen. Am Ende des Tages, wenn es einem wirklich wichtig ist, da das meiste für sein Geld zu bekommen, lohnt es sich einfach, diese sehr ausführlichen Performance-Tests abzuwarten, die sehr viele YouTuber machen. Da gibt es ja immer welche, die zum Beispiel den Mac Mini in wirklich jeder Konfiguration kaufen, in denen es ihn gibt. Und dann lassen die alle gegeneinander antreten und dann kann man mal so ein bisschen genauer sehen, wo man da tatsächlich welche Verbesserungen mitbekommt, aber gerade beim Arbeitsspeicher, das ist einfach so individuell. Ich denke aber, dass die meisten Leute weniger Arbeitsspeicher brauchen, als sie denken. Also, wenn du viel Arbeitsspeicher brauchst, dann weißt du es meistens auch.
Ich finde es halt einfach krass, dass man den Mac Mini jetzt wirklich so, ich hatte das immer noch so ein bisschen vom M1 im Hinterkopf, wo man ja nicht so viele Optionen damals noch hatte. Und ich finde es jetzt einfach so krass, du kannst dir diesen Mac Mini so konfigurieren, dass es wirklich ein krasses Arbeitstier ist. Und dann hast du da so einen kleinen, also guck mal, du kannst den M4 Pro nehmen. Da kannst du 64 GB Arbeitsspeicher nehmen. Klar, beim MacBook Pro geht noch mal mehr, aber das ist auch schon nicht verkehrt.
Nee, weniger, tatsächlich. Das ist das Verrückte schon wieder. Wenn du ein M4 Pro konfigurierst,
ja, aber beim Max-Modell
mit 64 GB RAM haben. Beim MacBook Pro kannst du den M4 Pro aber nur mit bis zu 48 GB RAM haben. Wenn du mehr RAM willst, musst du dann einen Max-Chip nehmen. Warum? Keine Ahnung, aber das haben die sich so überlegt und das musst du dann mitspielen, das Spiel, oder halt eben keinen Mac kaufen.
Ja, das ist nochmal das Next Level Chaos. Absolut. Okay. Du kannst halt wirklich bis zu 8 Terabyte in dem Mac Mini drin haben. Dann kannst du dir noch einen 10 Gigabit Ethernet-Port da reinsetzen lassen. Und dann hast du wirklich in diesem kleinen Gehäuse so einen krassen Rechner. Also das ist wirklich, ist diese Begeisterung einfach, die bei dem Mac Mini mitschwingt.
Der kostet dann zwar auch 5.000 Euro. Also du kannst so für den Top-Spec Mac Mini kannst du irgendwie so 8 Baseline-Mac-Minis kaufen. Also so. Es gibt einen Mac Mini, der nur ein Achtel so viel kostet wie der teuerste Mac Mini.
Ja, das muss man sich mal überlegen,
was das für eine Bandbreite ist an Konfigurationsmöglichkeiten.
Der Mac Studio wurde ja nicht geupdatet, aber der Mac Mini nimmt viel von dem Mac Studio ein.
100%. Vor allem auch, wenn du jetzt nicht komplett auf die GPU angewiesen bist, sondern halt eher CPU-lastige Dinge machst, kannst du halt mit einem M4 Pro Mac Mini definitiv auch in vielen Szenarien schon einen M2 Max oder M2 Ultra im Mac Studio, also ein Ultra, obwohl beim Ultra bin ich mir nicht sicher, aber den M2 Max kannst du auf jeden Fall abziehen mit einem M4 Pro im CPU-Bereich. Also wenn du da zum Beispiel viel mit Programmierung machst oder so, App-Entwicklung, da ist eigentlich Quatsch, jetzt noch so ein Studio zu kaufen. Da macht es tausendmal mehr Sinn, zum Mac Mini zu greifen.
Das ist wirklich verrückt. Aber ja, lass uns gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen, was der Mac Mini jetzt sonst noch so kann. Also wir haben jetzt auf der Vorderseite zweimal Thunderbolt-Anschlüsse und immer noch ein
Klinkenanschluss. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also das ist auch je nach Konfiguration anders, welche da Thunderbolt haben und welche USB-C haben. Einer meinte auf jeden Fall, dass beim Pro-Chip 5 Thunderbolt-Ports verbaut sind, also 3 hinten und 2 vorne. So wie ich das verstanden habe, sind es aber vorne immer nur USB-C und nur hinten Thunderbolt. Aber das müsste man jetzt auch mal im Konfigurator dann genau anschauen. Das müsste doch da eigentlich dabei stehen.
Ja.
Ja, Rückseite, ja, hier den M4 Pro. Vorderseite, ja, nee, Thunderbolt ist nur auf der Rückseite. Vorne ist es immer USB-C, aka USB 3.1, I guess. Naja.
Okay, also USB-C dann haben wir auf der Rückseite einen Thunderbolt oder haben wir auf der Rückseite dann zwei Thunderbolt?
Drei.
Die sind aber alle Thunderbolt.
Ja, wenn du einen Pro-Chip nimmst, ist es Thunderbolt 5 und wenn du einen M4 nimmst, dann ist es Thunderbolt 4.
Digga, es ist wirklich so unübersichtlich, das ist echt blöd. Aber.
Ja, aber bei dem macht es wirklich Sinn. Thunderbolt 4 ist schon absurd schnell. Thunderbolt 5 ist so ein Ding. Wenn du das brauchst, brauchst du auch den Pro-Chip. Also eigentlich ist es eine sinnvolle.
Aber warum sind da nicht die vorne an Thunderbolt 4?
Ja, das ist wiederum eine gute Frage.
Also das ist schon irgendwie chaotisch. Also Thunderbolt 4 wird. Thunderbolt 5 ist halt wirklich geil für, ich kaufe mir den günstigsten Mac Mini mit 512 GB und klatsch dann einfach wirklich, da wird es ja dann super schnelle SSDs in Zukunft geben, die genau Thunderbolt 5 ausreizen. Und wenn du dir das dann einfach bei einem Mac Mini einfach dahinter legst, das juckt ja auch nicht.
Ja, halt, du kannst ja auch Daisy-Chaining und sowas gut machen mit Thunderbolt. Das haben sie ja in der Keynote auch gezeigt, dass du dann so ein Kabel anschließt und der ganze Rest ist dann halt am nächsten Gerät angeschlossen. Also da sind die Möglichkeiten echt super vielseitig.
Ja, aber ein kleiner Downer war für mich, dass da hinten immer noch ein Kaltgeräteanschluss ist.
Ja, ich habe mich auch drüber aufgeregt. Ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen darüber philosophiert und uns dieses USB-C Power Delivery herbeigewünscht. Mir ist aber aufgefallen, dass sie es, wenn dann, als zusätzliches Feature hätten machen müssen, weil den Kaltgerätestecker rauszunehmen, hätte den Effekt, dass du immer ein Netzteil brauchst, um den Mac Mini zu betreiben. Weil ein MacBook oder so, was du über USB-C bepowerst, das ist ja immer so, Steckdose geht hin zu Powerbrick, geht hin zu USB-C rein in den Computer. Mit dem Kaltgerätestecker ist es bei Mac Mini so, dass das Netzteil im Computer selbst verbaut ist und du direkt einfach nur dieses eine Kabel hast und fertig. AKA, du kannst den Mac Mini abstöpseln, irgendwo hingehen, so Kaltgerätestecker gibt's wirklich überall, HDMI gibt's auch, also es ist egal, wo du ankommst, du kannst den einstecken und loslegen und brauchst dann nicht, dieses Netzteil, das aber mindestens so und so viel Watt haben muss und bla bla bla, also es nimmt viel Komplexität aus dem Gerät auf jeden Fall raus, wenn du diesen Kaltgerätestecker weiterhin anbietest. Was sie halt hätten machen können, ist, dass sie sagen, ja okay, USB-C Power Delivery funktioniert auch für diese Situation, wenn du es an einen externen Monitor anschließt, dass man sich da dann das Kaltgerätekabel sparen kann und dann hast du halt den Stecker ungenutzt auf der Rückseite vom Gerät.
Digga, aber das wär wirklich nochmal, da wäre ich wirklich in der Luft gesprungen.
Das wäre noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Das wäre so geil gewesen. Dann hättest du wirklich Ganz ehrlich, du hättest diesen Mac Mini als MacBook Pro Ersatz mitnehmen können. Ja. Einfach überall, wo du bist, wo ein Monitor ist, dran. Also es geht jetzt theoretisch auch, du bräuchtest immer nur ein Kaltgerätekabel, aber es wäre schon vom Workflow nochmal wirklich anders krank gewesen, wenn du einfach überall immer diesen, das kannst du dir theoretisch einfach in den Rucksack schmeißen und los geht's, ne? Also das ist ja wirklich vom Formfaktor krass.
Da habe ich auch von vielen Leuten tatsächlich auch schon Kommentare gelesen, die so meinten, ja, für sie ist es der perfekte Notebook-Ersatz, weil sie aktuell einen Notebook nutzen, so als Hybridgerät, mit dem sie zu Hause im Homeoffice, aber auch im Büro arbeiten können. Ja. Und dann nehmen sie halt ihr MacBook immer hin und her, aber sie haben halt zu Hause einen Monitor und sie haben im Büro einen Monitor und unterwegs wollen sie gar nicht arbeiten, aka sie nutzen das eingebaute Display ihres MacBooks nie, sondern sie nutzen halt einfach nur ein MacBook, weil man das leicht mit hin und her transportieren kann. Und da macht jetzt dieser neue Mac Mini gerade mit diesem winzigen Formfaktor eigentlich unendlich viel Sinn, weil du den dann da auf Arbeit einfach abstöpseln, zu Hause wieder anstöpseln. So. Das ist super easy, kann man entspannt machen. Ne?
Ich glaube, dass es echt bei vielen Leuten solche Use Cases gibt. Oder dass man dann halt das Display vielleicht nicht 0% nutzt, aber schon sehr selten. Und man sich dann überlegen kann, okay, ich nutze das Display von meinem MacBook wirklich nur in seltenen Fällen. Ich gehe jetzt trotzdem auf den Mac Mini, weil er halt günstiger ist. Ne? Also,
ja, und er ist sehr viel günstiger. Ne? Also wenn wir jetzt mal gucken, das günstigste MacBook, was du kaufen kannst, ist halt ein MacBook Air. Da hängst du jetzt halt noch auf dem M2 oder M3-Chip fest, je nachdem, wie viel du ausgeben willst. So, M2-Chip kriegst du dann halt ab 1.200 Euro, also gleich 500 Euro mehr als der Mac Mini. Ja, 500 Euro mehr und dann bist du auf einem älteren Chip, zwei Generationen älterer Chip. Ja, ein langsameres MacBook, aber für 500 Euro mehr. Und wenn du sagst, gut, nee, M3 muss eigentlich schon mindestens sein, dann reden wir über 600 Euro mehr. Oder wenn du sagst, nee, komm, eigentlich muss es der M4 sein, dann reden wir über mehr als 1.000 Euro, ich glaube 1.200 Euro mehr, bis du beim M4 MacBook Pro bist. Und das ist halt einfach Quatsch, wenn du nur die Rechenleistung brauchst, wenn du nur den Computer als Computer brauchst, dann ist es halt einfach super viel sinnvoller zu sagen, ja, dann nehme ich halt den Mac Mini, das passt.
Ja, und das ist halt wirklich das Geile daran. Und das wäre natürlich schon nochmal heftig gewesen mit der Power Delivery.
Ja, aber ey, Julian, mach dir keine Sorgen. Du hast vielleicht Power Delivery nicht bekommen, aber dafür einen Anschalter auf der Unterseite.
Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja. Kommt man denn da zumindest mit dem Finger, kommt man nicht drunter, ne? Man muss ihn anheben.
Ich dachte erst, es geht, aber in Kilians Hands-on-Video sah es wirklich so aus, als ob du den Computer anheben musst, um mit dem Finger drunter zu kommen und dann diesen Knopf zu drücken. Die Reaktionen auf diesen Knopf waren sehr gemischt. Ich habe viele gesehen, die sich komplett drüber lächerlich gemacht haben. Habe ich aber erst gesehen, nachdem ich meine ehrliche erste Reaktion schon aufgenommen hatte für mein Video. Und in meinem Video, also es war jetzt auch nicht gespielt oder weil ich der Apple-Pressesprecher bin oder so, sondern ich habe wirklich diesen Knopf da unten gesehen und dachte mir, ey, das ist eigentlich eine übelst geile Lösung. Weil der Mac Mini ist jetzt klein geworden, der hat jetzt auf der Rückseite nicht mehr so viel Platz für irgendwas. Der hat vor allem auch auf der Rückseite nicht mehr dieses Plastikfenster, was der alte Mac Mini noch hatte, wo man diesen Knopf unterbringen könnte. Nein, sie hätten da jetzt in dieses schöne Aluminiumgehäuse dann nochmal irgendwie kreuz und quer da diesen Knopf reinfräsen müssen oder whatever. Nee, das sieht schöner und schicker und aufgeräumter aus, wenn der Knopf auf der Unterseite ist. Und ganz ehrlich, den brauchst du so unendlich selten, dass selbst wenn es ein bisschen Abfuck ist, an den Knopf ranzukommen, dass es dann eigentlich nicht juckt. Es ist eigentlich wurscht. Weil selbst sowas wie dein Mac neu starten, kannst du ja mit Maus und Tastatur machen. Du klickst einfach oben links auf den Apfel, dann neu starten. Du musst diesen Knopf nicht einmal benutzen. Selbst wenn du ihn zum Beispiel ausschalten willst, den Mac Mini, weil du sagst, ich nehme den jetzt mit woanders hin, dann klickst du links oben auf den Apfel in macOS, dann auf Ausschalten, dann fährt sich der Mac runter, dann nimmst du den mit und wenn du den irgendwo anders einsteckst, hast du das Gerät ja eh gerade in der Hand. Also du musst es ja eh in die Hand nehmen, um die ganzen Kabel reinzustecken. Da kannst du ja kurz den Knopf einmal drücken, wenn du das in der Hand hältst, dann stellst du den hin und dann musst du den Knopf nicht nochmal drücken. Also mir war es irgendwie so, wurscht, wenn der jetzt auch nicht perfekt erreichbar ist. Ich habe da eher so die Designvorteile gesehen. Aber dann halt mitbekommen, dass sich viele wirklich drüber aufregen. Da denke ich mir, ja, okay, vielleicht ist es nicht das Praktischste der Welt.
Okay, komm. Wo wir gerade bei diesem Design-Thema sind, ne? Nochmal eine Sache. Die haben wir nämlich beim iMac vergessen. Die haben jetzt nämlich auch die Tastatur und das Trackpad auf USB-C umgerüstet. Mhm. Und vor allem, wie heißt es noch, die Magic Mouse. Hattest du erwähnt? Okay,
ja.
Ich habe dir einfach nicht zugehört.
Frech.
Perfekt. Perfekt. Nee, aber da ist ja auch der USB-C-Anschluss jetzt wieder unter der Magic Mouse. Das ist ja auch noch dieses Meme, ne, von, das finde ich zum Beispiel jetzt deutlich schlimmer als das beim Mac Mini, das kann man gar nicht miteinander vergleichen, aber ich finde, du hast ja bei dem Mac Mini jetzt, wenn du von Design sprichst, auf der Vorderseite sowieso Unterbrechungen in dem Unibody-Design, du hast ja die zwei USB-Ports, dann hast du noch eine LED und dann hast du auch noch den Kopfhörerport. Ja. Und da jetzt daneben noch so einen kleinen On-and-Off-Button zu setzen, der kann ja auch dezent designt werden, so da vielleicht sogar noch die LED rein. Ganz ehrlich, das wäre jetzt vom Design kein großer Downer gewesen.
Ein Downer vielleicht nicht, aber es ist, entspricht nicht diesem Streben nach maximalem Minimalismus, den ich persönlich zumindest an Apple sehr zu schätzen weiß. Diese LED zum Beispiel, die auf der Vorderseite drin ist, ne, die wird auch unsichtbar, wenn die ausgeht. Da ist nicht einfach ein Loch, wo dann dahinter die LED ist, sondern die machen an genau der Stelle das Gehäuse einfach so dünn, dass sie dann mit so ganz, 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 ganz kleinen Löchern quasi durch das Aluminium durchpieksen können. Und wenn die LED aus ist, dann sieht das halt von oben einfach wie eine kontinuierliche Aluminiumfläche aus. Nur wenn die LED angeht, leuchtet die dann durch diese mikroskopischen Löcher durch und dann wird sie sichtbar. Das ist sowas, braucht man das? Nein. Nein, Quatsch, brauchst du natürlich nicht. Aber das ist halt so dieses, ey, komm, wir sind Apple, wir haben hier wirklich sehr hochwertige Fertigungsprozesse entwickelt, wir können sowas machen, wir machen sowas. Und wenn du schon so weit gehst, dann finde ich es eigentlich auch nur logisch, dass du sagst, gut, wir vermeiden diesen Anschalter auf der Vorderseite, der muss weg.
Okay, also man kann sich da jetzt drüber streiten, ob das notwendig ist oder nicht, was da jetzt die bessere Entscheidung ist. Ich glaube halt nicht, dass das Ganze ist, wie du jetzt sagst, dass man hat den ja sowieso in der Hand. Ich glaube, häufig steckst du den auch erstmal an, machst dir einen Kaffee, kommst wieder an deinen Arbeitsplatz, dann hebst du ihn nochmal an, um ihn anzuschalten. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen umständlich ist. Aber wie gerade schon gesagt, USB-C-Anschluss unter der Magic Mouse ist ein ganz anderes Level. Also von daher.
Ja, aber dafür hätten sie schon die ganze Magic Mouse neu gestalten müssen, weil es gibt an der aktuellen Magic Mouse halt einfach auch keinen sinnvollen anderen Ort, wo man den Port hinmachen könnte, außer halt so random an die Seite, was halt auch scheiße aussehen würde. Man müsste die ganze Maus neu gestalten, was aber eh eine gute Idee wäre, weil es dann auch mal eine gute Maus werden könnte. Es ist ja nicht nur diese Ladeport-Location, die die Magic Mouse so kacke macht, sondern die ganze Maus ist ja unergonomisch wie sonst
was. Jetzt bekommen wir gleich wieder böse Kommentare. So wie als ich gesagt habe, dass das iPad Mini Quatsch ist.
Das iPad Mini hat treue Fans. Die Magic Mouse kann ich mir nicht vorstellen, dass es da eine leidenschaftliche Fan-Community gibt.
Doch, ich kann mir das vorstellen, dass wir einen leidenschaftlichen Magic Mouse-Kommentar unter diesem Podcast erhalten werden. Kann ich mir durchaus vorstellen.
Dann nehme ich schon mal direkt vorweg, warum kein Trackpad? Weil ich verstehe, die Magic Mouse kann schon viele coole Sachen, die normale Mäuse nicht können. Aber ein Trackpad kann das auch alles. Also, naja, Apple müsste mal eine Magic Mouse Pro machen. Ja, schön, mal
warte eine Woche und du wirst die Argumentation lesen.
Ja, ich freue mich drauf.
Bin da ziemlich sicher.
Ein Thema noch, wenn wir schon über die Vorderseite sprechen, Klinkenanschluss auf der Vorderseite. Ja, haben sich natürlich auch viele drüber gefreut. Es ist einfach super cool, den so leicht zugänglich zu haben. Vor allem ist so ein Klinkenanschluss ja auch was, so wenn du da Kopfhörer anschließen möchtest für latenzfreies Audio und so, das ist immer was, das machst du beim Benutzen. Das ist so, ich stecke den jetzt mal kurz ein und dann stecke ich das wieder aus. Deswegen macht das auch Sinn und ist schön, dass es auf der Vorderseite ist. Jetzt haben manche Leute geschrieben, oh, ist aber scheiße, wenn ich irgendwie Lautsprecher dauerhaft am Mac Mini anschließen möchte, dann habe ich ja immer vorne so ein Kabel, das rauskommt. selbes Problem beim iMac. Da ist der Klinkenanschluss an der Seite. Wenn du da dauerhaft Lautsprecher anschließt, das sieht einfach kacke aus. Dazu muss man vielleicht sagen, man kann sich diesen 9 Euro USB-C auf Klinkendongel, den es fürs iPhone gibt, auch für den Mac Mini kaufen, hinten in einen der Ports reinstecken, dann hat man da auch einen Klinkenausgang, wenn es einem so wichtig ist. In den allermeisten Fällen würde ich aber einfach den Audioausgang meines angeschlossenen Monitors nutzen. Also wenn du einen Thunderbolt-Monitor zum Beispiel hast, da geht dann einfach das eine Thunderbolt-Kabel in den Mac Mini und dann hast du auf der Rückseite vom Thunderbolt-Monitor meistens noch weitere USB-C-Anschlüsse, wo man so einen Adapter auch einstecken könnte. Viele HDMI-Monitore haben auch einen eingebauten Klinkenstecker. Da kannst du dann quasi das HDMI-Kabel in den Mac Mini reinpacken, Sound über HDMI an den Monitor ausgeben, an den Monitor deine Lautsprecher anschließen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auch minimalistische Setups hinzukriegen, wo das Kabel nicht vorne rausbaumelt. Und für die Leute, die es halt für Kopfhörer nutzen wollen, ist es dann schon einfach viel praktischer, wenn es vorne ist.
Ja. Es ist gut, dass du das nochmal eben erklärt hast.
Schön.
Ja, was gibt's noch? Dieser Service war für sie kostenlos.
Ja, was gibt's noch über den Mac Mini zu sagen? Also dieses Kühlsystem innen drin. Oh, wir haben Anschlüsse verloren. Muss man auch noch dazu sagen. 2 USB-A-Anschlüsse. Bye-bye. Die wurden auch nicht durch... Also die wurden halt durch die USB-C-Anschlüsse auf der Vorderseite ersetzt. Aber USB-A ist jetzt tot. Das gibt's jetzt nicht mehr bei Mac Mini. Vermisst das irgendjemand? Wird man das vermissen? Nee, oder?
Ah, ich glaube, es gibt schon Cases, wo du den vermisst. Zum Beispiel, wenn du so eine Logitech-Maus oder so nutzen willst, dann hast du ja immer noch diesen USB-A-Stick, den du hinten irgendwo reinstecken musst. Wenn du Glück hast, kannst du das dann in deinem Monitor lösen, weil es gibt ja auch viele Monitore, die USB-A-Anschluss haben. Aber sonst sehe ich da auch schon so Dongles mit so einem Logitech ja. Adapter USB-C, hinten dran.
Genau, USB-C auf USB-A-Adapter und da dann den Dongle dran.
Ja, das ist dann schon wieder vom Design her natürlich eher unterirdisch.
Ja, aber das ist halt so eine Sache, beim alten Mac Mini hätte man sagen können, gut, der Dongle ist dann auf der Rückseite aus dem Auge, aus dem Sinn und meine Thunderbolt-Ports habe ich trotzdem noch frei. Jetzt müsste man dann einen der Thunderbolt-Ports hinten besetzen, nur für so einen Dongle. Das ist vielleicht eine der Sachen, wo man sagen kann, da ist der Mac Mini schlechter geworden. Aber ansonsten ist er in jeder Hinsicht besser geworden. Also es ist wirklich schicker, schöner. Ey, dieses Luftmanagement, bin ich mal sehr gespannt darauf, wie gut das funktioniert. Wie sie da die Luft durchziehen, um das ganze Gerät zu kühlen. Vor allem, weil das Netzteil ganz oben sitzt. Also wenn du quasi von oben auf den Mac Mini schaust, wo der Apfel drauf ist, direkt da drunter sitzt erstmal das Netzteil. Darunter dann nochmal der Chip und der ist dann aktiv gekühlt mit dem Lüftersystem, das halt von unten Luft ansaugt und auch nach unten wieder rausströmt. Kann ich mir vorstellen, dass es so eingepackt unter dem Netzteil dann vielleicht doch unter Extrembenutzung zu Temperaturproblemen kommt. Aber nachdem die jetzt so lange an diesem Design gearbeitet haben, werden die das sicherlich bedacht haben. Also ja, müssen wir mal ausprobieren. Ich denke aber, dass es gut funktionieren wird.
Ich denke, das Netzteil ist da ja nicht zufällig hingewandert, weil das ist ja schon eher ein umständlicher Platz. Da müssen die ja das Kabel nochmal intern verlängert haben, um dann das Netzteil woanders im Mac Mini zu positionieren. Ja. Weil so der No-Brainer-Move wäre ja, das Netzteil direkt hinter den Kaltgeräteanschluss zu positionieren.
Ja, aber dann hast du den Chip zwischen Lüft, also zwischen, nee, der, dann ist das Netzteil zwischen Chip und Lüfter. Was eigentlich auch die falsche Reihenfolge ist. Eigentlich macht es schon Sinn, den Chip so nah wie möglich an den Lüfter zu bringen. Damit der.
Genau, und so hast du halt beide Dinge, die halt eher warm werden, vielleicht aber auch gut erreichbar von der kühlen Luft.
Ja, wir werden es sehen. In der Animation sah es cool aus mit dem Lüfter.
Ja, das stimmt.
Genau. Also, ja, Mac Mini, dope. Sind wir durch. Hat uns gefallen. Daumen hoch. Krasser Computer. Schön, dass er nicht teurer geworden ist. Schön, dass er gleichzeitig irgendwie zu so einem Kraftpaket geworden ist. Also ich glaube, mit einem M4 Pro, mir fallen nur sehr, sehr, sehr wenige Anwendungsbereiche ein, in der so ein M4 Pro Mac Mini mit voll ausgestattetem RAM nicht genügend Leistung hat. Also das ist so, ich könnte damit auf jeden Fall arbeiten. So, das würde für mich als Arbeitsrechner funktionieren. Ich will halt ein Notebook haben, deswegen schon wieder nicht. Aber so von der reinen Leistung her hätte ich kein Problem damit, meinen Kanal auf dem Mac Mini zu produzieren.
Das ist schon verrückt.
Ja.
Das ist schon echt cool. Ja, was würdest du dir dann, dann würdest du den aber auch voll ausstatten, ne, mit allem.
Ja, ich bin eh Sonderfall. Ich statte die Dinger eh immer maximal aus, um sie dann so lange wie möglich zu behalten. Gerade Speicher brauche ich halt sehr viel. Da, und wenn du da schon die 8 Terabyte reinklickst, dann ist dein Mac Mini eh schon so teuer, da macht es dann auch keinen großen Unterschied mehr, ob du da die meisten Kerne und den meisten RAM nimmst.
Ja, wir können ja vielleicht nochmal
am Ende. Das ist nicht das, was ich empfehlen würde für die beste Preis-Leistung, sondern das ist einfach nur die Art und Weise, wie jetzt ich persönlich für meine Anwendung, weil ich halt auch mit riesigen Videodateien arbeite. Deswegen würde ich für mich diese Entscheidung treffen. Aber selbst wenn du Videoproduktion machst, heißt es ja nicht direkt, dass du mit so großen Dateien arbeitest, wie ich zum Beispiel. Ich nehme ja super viel auf SSDs in ProRes auf. Das machen ja auch viele Creator gar nicht. Die nehmen intern auf SD-Karten und so mit ihren Kameras auf. Da ist die Story, ob du jetzt 8 Terabyte Speicher brauchst oder nicht oder wie viel RAM du brauchst oder nicht, ist direkt wieder eine ganz andere, weil da die Dateien viel kleiner sind.
Ja, und genau, was ich gerade noch sagen wollte, wir können ja vielleicht am Ende, weil wir jetzt ja gleich zum MacBook Pro kommen mit einem weiteren Chip, der noch die Stage betritt, können wir vielleicht am Ende ja nochmal kurze Einschätzung geben, welcher Chip für wen irgendwie so geeignet ist.
Ja, let's go, let's do it.
Also MacBook Pro mit M4. Wir sind jetzt am dritten Tag unserer Apple-Woche, nachdem der iMac und der Mac Mini das Licht des Tages, der Welt erblicken durfte, haben wir jetzt das MacBook Pro. Und ja, es sieht erstmal von außen komplett identisch aus. Es gibt nicht mal neue Farben. Das Einzige, was es neu gibt bei den Farben, ist, dass man das Schwarz jetzt auch bei einem normalen M4 bekommt. Ich glaube, das war vorher nur das Pro für den Pro erhältlich. Mhm. Also ich glaube, nur wenn du den Pro-Prozessor hattest, konntest du auch die schwarze Farbe haben.
Ja,
aber ansonsten äußerlich komplett das gleiche, gleiches Display, gleiche Abmessungen, eigentlich alles gleich. Display können wir gleich noch kurz drüber sprechen, da gibt's schon noch einen Unterschied, aber unterm Strich ist es schon, eigentlich wurde nur der Chip ausgetauscht und die Webcam.
Ja. Beim MacBook Pro muss ich aber sagen, also von allen Apple-Rechnern, die es so gibt, ist das einfach der Rechner, der ein Redesign am wenigsten nötig hat. Ja, MacBook Air vielleicht auch, da könnte man vielleicht mal irgendwann ein OLED-Screen reinpacken, aber abgesehen, also das Display-Panel ist ja nicht Teil des Gerätedesigns, das tatsächliche Gehäuse, finde ich, hat Apple jetzt durchgespielt. Also das hat jetzt mit dem MacBook Pro und MacBook Air eigentlich Perfektion erreicht. Und es ist ja auch so eine Sache, ich meine, das haben wir in der Vergangenheit ja auch ganz oft gesehen, dass MacBooks ewig gleich bleiben vom Design. Ja, wie lange hatten wir dieses Touchbar-Design? So, das Design, das vor der Touchbar kam, war auch irgendwie 7-8 Jahre oder so gefühlt im Sortiment.
Ich glaube, das Touchbar-Design war auch eher kurz.
Ja, wir haben schon noch verhältnismäßig lang drunter gelitten. Habe ich so das Gefühl, oh, wann kam das denn, ne? Das ist jetzt auch mal eine gute Frage, weil ich habe ja sogar mehrere MacBook Pros mit Touchbar. Gut, das eine hatte ich im Flugzeug verloren. So, nein, shit. Ich hatte das schon wieder erfolgreich verdrängt. Das
oh ist ja, da erinnere ich mich noch dran.
Einer der größten Fails, die ich jemals hatte in meinem Leben. Einfach dieses Verlieren von diesem MacBook. Das war so unendlich bitter.
Ah, hast du auch nicht mal wiederbekommen, ne?
Nee, das ist verschollen bis heute. Das fragt mich manchmal, was
mit jemand hat dieses MacBook und Mittelfinger hoch einfach.
einfach frech. Ja, hier, neues MacBook Pro kam vor 7 Jahren raus mit Touchbar. Und vor 4 Jahre lang hatten wir Touchbar-Design dann also.
Ja, und man muss sagen, das Touchbar-Design gab es dann noch so 1-2 Jahre auch auf dem Abstellgleis.
Ja, nee, was?
Ja.
Hä?
Es gab ja zum Beispiel noch den M1, mit Touchbar, was man aber eigentlich nicht mehr gekauft hat. Weil es das neue Design ja auch.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte, so dass sie dann die alten, weil ich denen direkt gesagt habe, nee, Moment mal, die MacBook Pros haben ja direkt das neue Design bekommen. Ja, aber nur beim 14- und 16-Zoll-Modell. Es gab auch Apple Silicon MacBook Pros im alten Gehäuse, das stimmt. Das ist true, ja. Nee, aber dieses neue Apple Silicon MacBook Pro Gehäuse, das sie damals mit dem M1 Pro und M1 Max eingeführt haben, das war einfach so ein absurd großer Schritt Richtung Perfektion, dass ich hatte es damals in meinem Review schon direkt gesagt, das können die jetzt 10 Jahre so lassen. Gar kein Problem. Weil der ist zwar dicker geworden, der Rechner damals, aber das ist genau das, was du für einen Pro-Rechner willst. Stabiler, maximal gute Lautsprecher, maximal guter Akku, maximal gute Lüftung, all diese Dinge, wofür du einfach ein bisschen Gerätedicke brauchst. Und es ist ja kein dicker und fetter Laptop so, der ist ja noch absolut handelbar. Aber ich finde so, dieses mit dem MacBook Pro zu versuchen, dass es so möglichst dünn und möglichst schick ist, was sie mit diesem Touchbar-Design ja noch gemacht haben, das war irreführend. Das war nicht das Richtige für ein MacBook Pro. Das ist vielleicht das Richtige für ein MacBook Air, aber das Pro, das muss chunky sein, das muss einfach stabil sein, das muss gut performen. Und das haben sie halt mit diesem Gehäuse geschafft, mit den geilen Lautsprechern, mit dem Screen, mit der Tastatur, mit dem riesen Trackpad. Deswegen gar keine Beschwerde, dass das gleich geblieben ist. Neue Farben hätte ich auch nicht erwartet, ja. Silber und Schwarz, das passt doch.
Ja, also, ist echt so.
Wie random wäre es gewesen, so noch so ein blaues MacBook Pro auf einmal. Also beschwert hätte ich mich nicht, aber es ist super unrealistisch, dass das passiert.
Also von daher sprechen wir einfach mal drüber, was jetzt neu ist. Es ist natürlich der M4 Max. Der ist neu und wie ich gerade schon angedeutet habe, ist auch die Webcam neu. Im Vergleich zu dem, was wir beim iMac gerade besprochen haben, macht dieses Upgrade jetzt nicht so einen riesigen Unterschied, weil beim iMac war die alte Webcam schon deutlich schlechter als beim MacBook Pro, aber wir haben jetzt dadurch halt vor allem Center Stage bekommen, was vorher beim MacBook Pro nicht dabei war, oder?
Ja, das gab es davon nicht. Dieses, dass die Kamera dich mitverfolgt. Ja, das wird jetzt nach für nach in jedes Apple-Gerät irgendwie reingepackt. Ich muss sagen, bei den Apple-Geräten von mir, die das haben, nutze ich das gar nicht so bewusst oder aktiv oder ist es irgendwie so ein Ding, das mir regelmäßig auffällt und wo ich dann sage, oh geil, dass es das gibt. Das ist irgendwie so ein, naja, scheißegal Feature. Aber nur für mich persönlich, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da Leute, die da mehr Wert drauf setzen. Aber ja. Ich hoffe einfach nur, dass die Bildqualität sich von der Kamera noch weiter verbessert hat. Das wäre schön, vor allem bei Lowlight.
Ich finde, bei einem MacBook sitzt du ja sowieso eigentlich genau vorm Rechner. Also ich finde, bei dem iMac, da ist es schon noch eher irgendwie ein cooles Feature, weil da kann ich mir schon vorstellen, dass häufig das Framing nicht so geil ist. Aber bei einem MacBook, das ist ja meistens so auf dich ausgerichtet, dass du das halt sowieso ganz gut vom Framing hast.
Ja, und du hast diese Top-Down-Tischansicht in der Webcam, jetzt auch beim MacBook Pro. Das haben sie auch beim iMac dann mit hinzugefügt, dass du quasi ja so filmen kannst, wie als würde eine Kamera von oben auf deinen Tisch filmen. Aber tatsächlich filmt halt die Kamera aus dem Mac so diagonal auf den Tisch und entzerrt das Bild dann softwaretechnisch. Beim iMac ist es aber natürlich so, dass du direkt an der Kante von dem Bildschirm eigentlich direkt dann Platz hast, um Sachen auf den Tisch zu packen. Beim MacBook muss die Kamera ja einmal zumindest über die Tastatur und das Trackpad hinweg blicken und dann anfangen, den Tisch zu entzerren. Da kann ich mir vorstellen, dass diese Entzerrung nicht mehr ganz so gut funktioniert. Aber das sind auch so kleine Details, die man dann mal ausprobieren muss.
Ja, das ist ja auch so ein Feature, was auch in den Insta360 Webcams mit drin ist, wo ich auch sage, ich nutze die jetzt schon länger und ich benutze dieses Feature nicht, ne? Das ist dann halt immer eine Sache, das ist, glaube ich, sehr speziell. Es wird einige Leute geben, die sich sehr drüber freuen. Ne? Ich stelle mir das cool vor, wenn du so Lehrer bist und irgendwie so eine Online-Klasse hast oder so. Da stelle ich mir das cool vor. Aber für die meisten Use Cases ist es, glaube ich, nicht so relevant.
Ja. Alright. Ansonsten, was ist hardware-technisch noch anders an den Macs? Display gibt's jetzt auch in matt, mit matter Beschichtung für die MacBook Pros. Interessanterweise ist das Material anders beim MacBook-Display im Vergleich zu den anderen Screens. Der iMac hat ja einen Glasbildschirm und alle bisherigen Apple-Bildschirme, auch das iPad Pro, was es mit Nanotextur gibt, das sind ja alles Glas-Displays, wo diese Oberfläche reingefräst ist. MacBooks haben allerdings keinen Glasbildschirm, sondern einen Kunststoffbildschirm. Es hat Stabilitätsgründe, dass wenn du irgendwie so ja, Notebook im Rucksack hast und so und dann droppst du dir mal so ein bisschen auf die Ecke und so, dass da einfach dieses Glas nicht so schnell bricht oder reißt oder wenn du halt da auch an diesem Laptop rumrupfst und so. Ja, die sind ja auch geschützt, wenn du das MacBook zugeklappt transportierst. Deswegen sind da Kratzer und so jetzt auch kein großes Thema. Deswegen ist das Material eigentlich die richtige Entscheidung. Ich frage mich allerdings, wie sich das halt auf die Nanotextur auswirken wird. Ob die dann leicht anders wirkt auf den MacBook Pros im Vergleich zum iMac oder Studio Display oder iPad Pro. Weil sie das halt in Kunststoff rein edgen und nicht in Glas. Aber man wird sehen, ja.
Ja, das stimmt. Aber hast du mit Spiegelung größeres Problem mit deinem MacBook?
Boah, es ist schwierig zu sagen. Spiegelungen sind ja auch immer so ein Ding. Ich weiß halt, wofür ich sie ertrage, wenn ich sie ertrage. Ich mag halt an diesen matten Bildschirmen nicht, dass solide Farbflächen immer wieder so ein leichtes Bildrauschen drin haben. Ja, und dass auch die maximal knackigen Kontrastkanten und die Schärfe und so ein bisschen drunter leidet. Und das ist halt, wenn du so ein glossy Bildschirm hast, einfach so viel poppiger und noch mehr dieser OLED-Effekt mit diesem krassen Schwarz direkt daneben, scharfe Kante, helles Weiß, so, das ist schon richtig schön bei so einem glossy Screen und wenn es dann halt hier und da mal ein bisschen spiegelt, dann drehe ich halt mein MacBook ein bisschen, passe den Winkel vom Bildschirm an und so und dann passt das schon, aber wenn einem dieser letzte Schliff bei der Bildqualität nicht so ultra wichtig ist, ist so ein matter Screen schon einfach komfortabel, weil du da nicht mehr drüber nachdenken musst, sondern du benutzt den einfach und es spiegelt halt einfach nie.
Ja, das stimmt schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich der Typ dafür wäre, aber sowas kann man auch echt schwer ausprobieren, ne? Also das ist so, du kaufst das halt und dann hast du das halt, aber was dir jetzt wirklich besser gefällt, ich weiß nicht, ob man sowas vielleicht im Apple Store oder so mal ausprobieren könnte, ja, dass die dann da zwei Dinger dann da nebeneinander haben.
Das Problem im Apple Store ist halt auch, dass die dort relativ starke Belichtung haben und wenn du so punktuelles Licht hast, was auf so einen matten Bildschirm drauf fällt, dann fängt der an zu leuchten, um es mal so zu umschreiben. Also was bei einem spiegelnden Bildschirm von einer Lampe jetzt einfach nur ein kleiner Punkt wäre, der sich im Bildschirm spiegelt, ist halt in einem matten Bildschirm dann wie so ein riesiger Lichthof, der sich über den ganzen Bildschirm erstreckt. Und das kann halt bei künstlichem Licht sehr schnell sehr kacke aussehen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann im Apple Store viele sich vielleicht dieses matte Display anschauen und sich so denken, das ist es für mich vielleicht gar nicht, aber in den Szenarien, in denen sie die Macs dann nutzen würden, wie vielleicht draußen oder in der Uni oder sonst wo, dass es dort dann besser aussehen würde als im Apple Store und das kannst du halt wirklich nicht überprüfen. Das musst du kaufen und dann erleben. Ja, das ist so ein bisschen.
Ja, genau. Und dann, wenn du es kaufst, kaufst du ja nicht beides. Dann hast du wieder nur ein Gerät da und du siehst gar nicht. Und also das ist so. Es ist so ein bisschen, du musst so glauben, dass das für dich passt und dann zahlst du, was kostet es, 130 Euro? 170 kostet es mehr und du wirfst dieses Geld ein und dann muss das schon passen. Irgendwie so.
Naja gut, die wenigsten werden ja jetzt von keinem Rechner auf ein MacBook Pro umsteigen. Ich denke, die meisten, die Notebooks kaufen, hatten auch davor schon irgendeine Art von Notebook und da irgendeinen glossy Screen zu haben, den man nochmal zum Vergleich nebendran halten kann, ist, glaube ich, relativ einfach, da irgendwas zu finden. Aber, ja gut, den Matten musst du dann halt schon mindestens gekauft haben, ne?
Genau, wenn du den nicht kaufst, weißt du auch, hast du auch keine.
Genau.
Ja, also das ist nicht so wie bei einem Prozessor, wo man sich irgendwie geilen Benchmark oder so angucken kann, das ist schon deutlich subjektiver.
Ja.
Naja.
Gut, andere Veränderung beim Displaypanel, 1000 Nits werden jetzt unterstützt als SDR-Helligkeit.
Genau, ja, das ist an sich cool, weil also ich mache das jetzt bisher immer so mit so einem Tool, ne? Aber ich meine, du hattest das auch schon irgendwo erklärt, wahrscheinlich in deiner Reaction, das ist im Endeffekt, kannst du das mit allen Rechnern machen, nur jetzt ist es halt von Apple selbst eingebaut, implementiert. Du brauchst dir also keine Tools mehr holen. Also auch bei einem M1 MacBook Pro konnte man das Display über diesen Trick so hell bekommen. Was jetzt vielleicht besser
14 ist. 14 und 16 Zoll muss man dazu sagen. Also diese alte Touchbar MacBooks und so nicht, sondern nur halt die 14 und 16 Zoll MacBook Pros, die.
Ja, genau. Sorry. Ich denke auch an dieses Touchbar MacBook gar nicht. Wenn ich davon spreche, meine ich immer die. Aber ja, das ist
schon. Ja, aber die kamen ja zum Beispiel auch gar nicht mit M1. Da musst du ja immer mindestens ein M1 Pro nehmen für die. Aber es ist.
Ja. Auf jeden Fall. Wo wollte ich jetzt gerade noch, was wollte ich gerade noch sagen? Es ist natürlich cool, dass diese hellere Display-Helligkeit, dass die jetzt halt auch von Apple selbst unterstützt wird, weil man hat ja immer noch so ein bisschen die Befürchtung, wenn man jetzt so ein Tool benutzt, so ja, vielleicht beschädigt man seinen Rechner, vielleicht geht das Display dadurch schneller kaputt, wenn man das jetzt übertreibt damit, weil es war halt einfach kein offizielles Feature. Und jetzt ist es natürlich einmal, denke ich mal, garantiemäßig natürlich dann noch abgedeckt, dass du dein Display so hell hast. Und es wird wahrscheinlich auch von Apple, das kann man jetzt nur mutmaßen, in das Heat-Management besser mit eingedacht worden sein. Ne? Vielleicht war es die ganze Zeit kein Problem, aber vielleicht war es auch vorher nicht so optimiert. Und dementsprechend, ich habe ja auch nie ein Problem mit meinem Display gehabt, auch wenn ich dieses Feature, diese Software-Anpassung ab und zu genutzt habe, wenn ich mal draußen gesessen habe. Das kann man nur mutmaßen. Auf jeden Fall ist es jetzt schön, dass es von Haus aus bei den MacBook Pros integriert ist.
Ja, das klingt immer so, als ob das so ein Mega-Hack wäre, sich das in die alten MacBooks so rein zu installieren mit dem Tool. Aber man darf dabei wirklich nicht vergessen, die alten MacBooks haben diese 1000 Nits ja bereits unterstützt, nur halt für HDR-Content. Also wenn du halt quasi eine Bildschirmaufnahme gemacht hättest von macOS und dann hättest du die im Schnittprogramm auf HDR hochgepackt, ja, und hättest sie dann wieder auf deinem eigenen Bildschirm laufen lassen, dann hätte die genauso ausgesehen wie bei einem neuen MacBook Pro. Also diese Anzeige von Dingen in dieser Helligkeit wurde schon von Anfang an auch offiziell unterstützt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wo man dann Angst haben muss, oh, wenn ich das Panel irgendwie auf diese Helligkeit bringe, geht es dann direkt kaputt. Und es ist ja theoretisch auch möglich zu sagen, ey, ich lade mein MacBook auf oder pack's an Strom und guck mir stundenlang HDR-Content an. Das kannst du ja auch machen. Das ist ja auch nicht verboten. Oder so.
Recht.
Wenn du jetzt sagen würdest, ja, okay.
So ein immer so ein mulmiges Gefühl dabei. Jetzt nicht zu lang das so hell anhaben und so. Weiß auch nicht, ob ich da einfach ein Schisser war.
Ja, was man allerdings wirklich sagen muss, ist, dass ich zumindest mit dem installierten Tool bei den M1 MacBooks Pro und Max dann immer das Display sehr erwärmt hat. Also wenn du da auf 1000 Nits gehst, es ist schon wirklich warm geworden und es hat auch den Akku wirklich schnell leer gezogen. Da könnte man jetzt mutmaßen, dass die LEDs, die jetzt bei den neuen Mini-LED-Panels für die neuen MacBook Pros zum Einsatz kommen, dass die irgendwie effizienter sind, nicht ganz so viel Wärme entwickeln, nicht ganz so viel Strom verbrauchen, trotzdem auf 1000 Nits kommen. So, das könnte sein und es könnte sein, dass das dann halt der Punkt war, wo sie gesagt haben, jetzt unterstützen wir 1000 Nits. Nichtsdestotrotz ist es einfach eine wichtige Information und das sollten Leute wissen, dass auch die bisherigen MacBooks das mit einem Tool können, ohne großes Hack-Mac, sag ich mal. Und das jetzt zwar ein nettes Upgrade von Apple ist, aber es ist jetzt.
Ja, es hat nichts mit Hacken zu tun, wirklich überhaupt nichts.
Ja. Es ist schön, dass sie es jetzt offiziell unterstützen, aber es ist jetzt nicht die große Revolution, als die sie es jetzt selbst hinstellen.
Ja.
Genau.
Und ich finde, das ist halt auch unter dem Gesichtspunkt wichtig, weil ich glaube, mittlerweile gibt es viele Leute, die halt auch zum Beispiel ein M1 MacBook Pro haben, ne, die sich jetzt überlegen zu upgraden. Und dann denkt man so, oh, wenn das Display heller geworden ist, denkt man sich so, das ist vielleicht schon nochmal so das i-Tüpfelchen, wo man sich denkt, okay, dann wechsle ich jetzt. Aber es ist halt eigentlich nicht heller geworden, ne? Und deswegen ist das, glaube ich, schon auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass das jetzt nicht das Feature schlechthin ist.
Ja, es ist wahrscheinlich leichter zu benutzen, weil ich muss sagen, also auch mit dem Tool Vivid und so gibt es manchmal im Betriebssystem Stellen, wo dann Sachen zu hell oder überbelichtet oder komisch angezeigt werden, weil er das halt im Hintergrund die ganze Zeit versucht, in ein HDR-Output quasi umzurechnen. Da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt mit nativer Unterstützung in macOS für 1000 Nits das Ganze nochmal ein bisschen smoother und einfacher und problemfreier einfach
aber
läuft.
Aber man muss auch dazu sagen, das Display ist ja sehr hell und du nutzt dieses, also diese Vivid-App um das heller zu machen, habe ich nur in Sonderfällen genutzt. Wenn ich halt wirklich mal draußen auf der Terrasse sitze und irgendwas machen wollte, dann benutzt du das und dann kommt es auch nicht hundertprozentig darauf an, dass es perfekt von den Farben und Pipapo ist, sondern du willst einfach was lesen in dem Moment. Und dementsprechend ist das jetzt eigentlich nicht so ein Mega-Ding.
Aber die Kombination aus hellerem Screen mit dem mit dieser matten Nanotextur, das ist schon ein absoluter Gamechanger für Leute, die regelmäßig draußen arbeiten mit ihrem Notebook. Also das ist schon eine tödliche Kombi für die Sonne. Die kann sich dann verpissen. Das war's dann. Die vermiest einem den Tag nie wieder.
Ja, das stimmt schon. Wobei ich mich dann wieder frage, was ist das für eine Zielgruppe, die... Also, die haben ja in der Keynote irgendwie so einen Bauern gezeigt, der so in seinem Feld saß und dann da irgendwie so seine Excel-Tabelle oder irgendeine Tabelle ausgefüllt hat, wo ich mich so frage, so wie realistisch ist das, ne?
Ja, das Szenario war vielleicht ein bisschen Quatsch, aber es gibt schon viele Leute, die auch viel unterwegs sind mit ihren MacBooks und von unterwegs arbeiten und da dann nicht immer nur in dunklen Räumen sitzen mit dem Computer.
Ja, es kann ja schon alleine sein, wenn du am Fenster sitzt, dass es scheiße ist. Du sitzt im Zug am Fenster, die Sonne kommt gerade von der Seite, wo du sitzt.
Ja.
Schwupps.
Ja, schon solche Sachen. Ja. Können dann anfangen zu nerven. Ansonsten Thunderbolt 5, noch ein extra Thunderbolt-Port fürs 14-Zoll-Modell, war auch ganz nice. Aber ja, das sind so die überschaubaren Gehäuseverbesserungen. Richtig spannend ist eigentlich dann an der Stelle auch der neue Chip gewesen. Und da können wir jetzt hier direkt in den großen Vergleich reinspringen. Welcher Chip ist es für wen? Der M4 Max wurde dann da quasi vorgestellt. Den gibt's nur im MacBook Pro bisher. Also das ist der einzige Mac, wo man diese tollste und beste Version eines M4s benutzen kann. Und der ist schon geil. Ich muss aber sagen, dass ich mir einen nochmal größeren Sprung erhofft hätte vom M4 Max. Aber es ist so, ich stehe da so zwischen den Schienen. Auf der einen Seite habe ich schon beim M3 Max gesagt, der ist eigentlich schneller als das, was irgendwer braucht. Also es ist eigentlich schon, wir sind schon im unsinnig schnellen Bereich angekommen. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, sowas wie zu schnell gibt's eigentlich gar nicht. Für die Leute, die wissen, wie sie das ausnutzen können, ist es immer schön, wenn es einen noch schnelleren Mac gibt. Von daher, ja, er hat halt nicht so den Sprung gemacht, den der Pro-Chip gemacht hat, ne? Also der Pro-Chip ist halt gerade auch im Vergleich zum M3 Pro jetzt nochmal deutlich stärker geworden, mehr Performance, CPU-Kerne und so weiter. Und der Max-Chip hat halt nur schnellere Kerne und höhere Speicherbandbreite und sowas bekommen und dadurch halt die Performance gesteigert. Aber man hätte ja auch da sagen können, komm, machen wir mal nochmal zwei Performance-Kerne mehr rein und nochmal ein paar GPU-Kerne mehr. Und dann hätte man den Sprung noch größer gehabt. Vor allem, weil ja der Ultra als fester Kandidat in der Apple-Chip-Serie jetzt irgendwie wieder rausgeflogen ist und es auch beim M3 kein Ultra gab und beim M4 wahrscheinlich kein Ultra geben wird, da wäre das eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen zu sagen, komm, dann pushen wir den M4 noch mal ein Stückchen weiter als Max.
Ja, genau. Ich frage mich, was für mich, glaube ich, so eine Frage ist, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielen Leuten da draußen so geht. Wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, beim Mac Mini, dass der M4 Pro im Vergleich zum M3 Pro verhältnismäßig einen größeren Schritt gemacht hat als alle anderen, als die beiden anderen Prozessoren. Mich würde es dann dementsprechend interessieren, wie verhält sich denn der M4 Pro im Vergleich zum M3 Max?
Ich kann mir vorstellen, dass er den in manchen Situationen sogar schlägt. Also bei der GPU wird es halt schwierig. Da kommt es auch drauf an, welchen M3 Max du hast. Den gibt es ja mit bis zu 40 GPU-Kernen. Ja, nicht, dass ich die Zahl jetzt hier verhaue. Aber ja, gibt es mit bis zu 40 GPU-Kernen. Wenn du da mit einem M4 Pro mit 20 GPU-Kernen kommst, da hilft dem auch wenig, dass die GPU-Kerne an sich schneller geworden sind. Gegen die doppelte Menge an Kerne kommst du einfach nicht an.
Ja.
Und, aber die CPU wird schneller sein, glaube ich. Also die CPU eines M4 Pro ist schneller als die CPU eines M3 Max. Alleine schon, weil die Single-Core-Performance auch deutlich höher ist. Das heißt, so normales Benutzen und so fühlt sich da selbst mit einem Baseline-Chip schon schneller an.
Bei den, wie war das noch bei den Media Engines? Gibt es da zwischen Pro und Max noch einen Unterschied?
Ja, Max hat zwei, einen mehr, Pro hat eine, genau. Der ja. M4 hat eine, der M4 Pro hat eine, der M4 Max hat zwei. Und beim M3 war die Aufteilung auch so. Also immer so, der beim M1 war es noch so, dass der normale M1 gar keine hatte und man erst ab dem M1 Pro quasi eine Media Engine bekommen hat, aber die Zeiten sind längst vorbei. Eine Media Engine kriegst du immer und im Max halt zwei.
Mhm.
Ja, das ist dann ja, gut, auch nochmal so ein kleiner Punkt. Ich kann mir
vorstellen, dass das nochmal ein Unterschied ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Videoschnitt oder so viel machst, dass dann vielleicht sogar der M3 Max noch der bessere Deal ist als der M4 Pro. Einfach wegen der Media Engine.
Ja, man muss dazu sagen, die Effizienz ist natürlich auch nochmal hochgegangen von der M3 zur M4 Generation. Das heißt, Akkulaufzeit ist mit einem M4 Chip nochmal besser und auch Wärmeentwicklung ist mit einem M4 Chip nochmal besser. Sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, ob das jetzt so ein riesiger Unterschied ist, der die ganze Benutzung auf den Kopf stellt, wage ich mal zu bezweifeln, aber ist etwas, was man nicht vergessen sollte.
Mhm. Ja, ansonsten beim Arbeitsspeicher, gab es da jetzt noch Unterschiede dieses Jahr? Nee, das ist wie letztes Jahr auch, oder?
Es ist wie letztes Jahr, aber du brauchst halt den Max-Chip, wenn du bis ins Inferno reiten möchtest. Also wenn du so 128 GB RAM haben möchtest, dann musst du zum Max greifen. Macht aber auch Sinn, wer so viel RAM will, der will auch den Max. Das ist einfach, also das zu bundeln ist schon irgendwo sinnvoll. Was ich halt komisch finde, ist, dass man den Pro nicht und mit 64 GB im
Du brauchst auch sogar kann. Beim Max den höherwertigen Max, also der gebinte Max, der kann auch nur 36 GB.
Das ist schon eine krasse Begrenzung, weil gut, du brauchst, dass man dann nicht unbedingt die 128 GB braucht, da gehe ich noch mit, aber dass du nicht mal auf 64 GB gehen kannst oder so mit dem gebinden Max-Chip ist schon... Das schockt ja mein wieder.
Vor
ne?
allem, weil du ja mit dem M4 Pro sogar 48 haben kannst.
Das ist wirklich mega seltsam. Also es scheint fast so, als ob sie die gebinden, gar nicht so viele von diesen gebinden M4 Max Chips haben und sich dann denken, gut, da machen wir eine Konfiguration und an denen darf niemand was verändern, den gibt es so oder gar nicht.
Ja.
Und dann halt vom vollen Max, da geben sie dir dann halt auch die volle Freiheit, weil sie davon einfach mehr haben. Das ist aber auch ein gutes Zeichen eventuell für die Produktion von den Chips, dass sie da mittlerweile seltener Fehler drin haben, weil diese gebinden Chips werden ja nicht gezielt produziert, sondern sind ja wie ein Abfallprodukt aus der Produktion der High-End-Chips. Wenn da halt was schief geht in der Produktion und mal ein Kern beschädigt ist oder so, sagt man dann halt einfach, gut, wir deaktivieren ein paar Kerne und dann kannst du den Chip trotzdem noch benutzen und musst ihn nicht in den Mülleimer schmeißen und einen neuen produzieren. Also da geht es um Effizienz bei der Produktion.
Ja, aber beim M4 Pro gibt es dann da drei, nee, gar nicht. Beim M4 Pro
gibt es auch zwei Varianten, ne?
Ja, alles ein bisschen, wird hier alles durcheinander mir gerade in der Konfiguration angezeigt. Ja, aber wenn du beim M4 Pro bist, zeigt er dir natürlich auch den M4 Max an, dass du den auch haben kannst. Ist ja klar.
Ja, obwohl den den M4 Pro gibt's auch in zwei Varianten. Ja, nee, in drei sogar. Den M4 Pro.
Nee,
oder
zwei.
Die 12-Core-CPU, 16-Core-GPU. Es gibt eine 14-Core-CPU mit 20-Core-GPU.
Ja, und was ist dann die dritte?
Es gibt eine... Nee, dann
ist es... Danach ist es wieder M4 Max.
Dann ist es Max, ja. Ich nehm's zurück.
Es gibt zwei, ja.
Ja, aber für wen ist jetzt welcher Chip der richtige? Ich würde sagen, für die allermeisten Leute, die intensiv mit ihrem Mac arbeiten wollen, ist der M4 Pro der beste Chip, den man kriegen kann. Mit wie vielen CPU- und GPU-Kernen man den genau möchte, das muss man dann auch nochmal so ein bisschen von seinem Budget abhängig machen. Also ich glaube, beim Pro ist es noch am ehesten so, dass man von den Extra-Kernen auch profitiert, weil der einfach noch nicht am Limit der Kühlung von einem Gerät ist, obwohl es macht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied, ob du es in einem MacBook oder im Mac Mini nimmst. Im Mac Mini kann es sein, dass er bei der Kühlung mit einem voll ausgestatteten Pro eher ans Limit kommt als das MacBook Pro, das ja theoretisch darauf ausgelegt ist, sogar einen Max-Chip zu beherbergen. Ja, da muss man es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen davon abhängig machen, wie viel RAM man haben möchte. Wie viel RAM du brauchst, ist eine Frage, die kannst auch nur du beantworten. Das ist wirklich
ganz ehrlich, dazu ich glaube, in den allermeisten Fällen wird es halt wirklich so sein, dass Apple hat hier ein System aufgebaut mit Upgrades, das darauf ausgelegt ist, dass es einfach dein Budget komplett auffrisst. Wenn du sagst, du hast 3.000 Euro Budget, wirst du die 3.000 Euro auch voll machen. So, ja, ist ja klar. Ja. Also dann, du findest immer noch was, wo du denkst, ja komm, das kann das man schon noch machen. Es reizt immer dein Budget aus, dieses Konzept dahinter einfach. Ja. Glaube ich schon. Aber sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest gerade noch was zur optimalen Arbeitsspeicherwahl sagen.
Ja, viel Arbeitsspeicher brauchen Leute, die viel mit großen 3D-Animationen und sowas arbeiten. Also wenn ihr so mit After Effects, Blender und solchen Geschichten unterwegs seid. Gut, im Falle von Blender kann man nochmal drüber diskutieren, ob ein MacBook dann generell die richtige Wahl ist. Da kann man mit einer ordentlichen Nvidia-GPU sehr viel mehr Performance erreichen. Bei After Effects hingegen sind die Apple-Chips schon sehr stark. Das sind dann so Anwendungsbereiche, wo man mehr RAM braucht. Und Video-Editing ist auch immer so eine Sache, wo viel RAM hilfreich sein kann. Allerdings muss man dann schon auch schauen, dass man sich irgendwie korrekt einordnet, weil es ist jetzt nicht einfach so, du willst Videos schneiden, na dann 128 GB RAM, das ist dann direkt komplett übertrieben. Ja, wenn man alleine schon nicht mit ProRes-Dateien arbeitet, sondern mit normalen, intern mit einer Kamera aufgenommenen Aufnahmen. Da reicht auch weniger RAM schon schnell aus. Da könnte man sogar so weit gehen, dass man sagt, man nimmt einfach so viel RAM, womit der Computer kommt und gut ist. Und das passt dann auch. Da kann man sich die Upgrade-Preise eigentlich sparen.
Ja, das ist halt wirklich so das Thema. Da muss man, alleine bei Animationen macht es ja einen Unterschied, ob du 2D-Animationen in After Effects machst oder 3D-Animationen. Allein das ist schon ein riesiger Unterschied. Deswegen ist das natürlich jetzt schwierig zu sagen, was man braucht. Aber ich glaube, so ein Sweet Spot ist doch eigentlich, also wenn ich mir jetzt so die Konfiguration angucke, so ein M4 Pro mit 48 GB Arbeitsspeicher, das ist doch eigentlich eine tolle Sache.
Ja, ja, der schiebt schon.
Und beim M4 Pro gibt es sogar auch den gebinden M4 Pro mit 48 GB.
Ah, okay. Ja, das ist vielleicht das, was man am ehesten empfehlen kann, vielleicht sogar.
Ja, weil da bist du so in der Mitte, ne? Das ist so könnte ganz nett sein.
Ja. M4 Max ist halt für die Leute, die wirklich viel Grafikpower brauchen, also für die, die wirklich dann auch zocken wollen, viel auf ihrem Mac, wer auch immer das sein sollte, ja. Viel auch in die Richtung 3D-Animation und sowas machen. Dafür ist dann die Grafik auch nochmal entscheidend und schön, wenn du da nochmal mehr Kerne mit am Start hast. Und vor allem halt auch zwei Media-Engines, also sowas wie Videos exportieren, kann halt dadurch auf einem M4 Max direkt einfach doppelt so schnell sein wie auf einem M4 Pro. Das heißt aber nicht, dass es auf dem M4 Pro langsam ist. Also auch die eine Media Engine im M4 Pro wird schon ordentlich schieben. Das ist halt für die Leute, die wirklich, wo es dann beim Export von Videos wirklich auf jede Minute ankommt, die könnten sich dann überlegen, dafür auf einen Max-Chip zu steigen. Aber ansonsten, der Max ist schon sehr speziell. Das ist halt für die Leute, die wirklich viel Power brauchen. Und dass du halt fast dieselbe CPU-Leistung in einem M4 Pro auch bekommst, sorgt eigentlich schon dafür, dass der Max für die allermeisten Leute relativ unsinnig ist.
Ja, und das Upgrade zum Max kostet halt auch einfach 1.000 Euro, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist schon ein großer Sprung. Du kriegst auch mehr Gigabyte Speicher, ja, ist klar. Das Speicher-Upgrade kostet halt sonst gebundelt. 200 Euro.
Ja. Du kriegst mehr RAM, du kriegst mehr SSD und den größeren Chip. Das ist alles so ein Package dann bei Apple, wenn du den M4 Max nimmst. Also nur den Chip selbst zu upgraden, funktioniert, glaube ich, in vielen Fällen im Konfigurator auch gar nicht. Weil dann klickst du den größeren Chip an und bam, die ganzen anderen Sachen kommen dir auch zugeflogen.
Ja, weil man einfach davon ausgeht, dass du dann auch sowieso mehr davon brauchst. Das ist sonst ein Ungleichgewicht in der Konfiguration.
Ja, aber das ist es im Endeffekt, ne? M4 Pro und Max, MacBook Pro, sehr, sehr stabile Notebooks, unfassbar viel Power, schönes Gerät, Mini-LED-Screen, das ist so das Letzte. Aber ich habe es auch schon in meiner Reaction gesagt, ich bin auch eigentlich fast froh, dass es so gekommen ist, weil das macht es mir jetzt ein bisschen leichter, noch ein weiteres Jahr standhaft zu bleiben und zu sagen, ich upgrade noch nicht. Weil der M4 Max, auch wenn ich mir noch einen Ticken mehr Performance erhofft hätte, ist halt schon ein sehr schneller Chip. Aber diese ganzen Upgrades werden in die nächste Generation ja mitgetragen. Der M5 Max wird ja nur noch schneller sein. Von daher freue ich mich einfach über die Verbesserungen, die jetzt gekommen sind. Für Leute, die jetzt ein neues MacBook kaufen wollen. Für mich trifft es aber, glaube ich, noch nicht zu. Ich warte dann noch auf den M5 Max. Und wenn dann auch noch Tandem OLED kommt, dann bin ich wirklich im Himmel. Dann ist das das krasseste Notebook, was ich mir vorstellen kann.
Meinst du, das ist nächstes Jahr schon der Fall?
Du... Das kann nur die Glaskugel sagen.
Ich würde auch gerade sagen.
Ja, 2 Jahre ist so die durchschnittliche Dauer, die es braucht, bis eine Display-Technologie vom iPad Pro ins MacBook Pro wandert, wenn man sich so die Vergangenheit von den Apple-Produkten anschaut. Also das war immer im iPad Pro zuerst und dann im MacBook Pro. Also müsste es eigentlich nächstes Jahr dran sein. Aber es wäre jetzt auch nicht so, wenn die dann noch mal ein weiteres Jahr warten, würde ich auch nicht sagen, so, oh mein Gott. Es ist ja auch so Meckern auf hohem Niveau. Ja, diese Mini-LED-Screens im MacBook, die sind ja super geil. Es ist eigentlich nur noch dieses Blooming, was so ein bisschen nervt. Ja, und es ist auch, es gibt ja so wenig Situationen, in denen das stört. Aber wenn es dann da ist, dann denkt man sich so, ah, OLED wäre schon stark.
Ja, stimmt. Absolut. Ich habe in den Kommentaren gelesen, es ist jetzt ein Themawechsel, weil ich glaube, wir sind durch mit den MacBooks, oder?
Sorry. An sich schon. Die Frage ist, worauf es jetzt weitergeht. Ja, was kommt jetzt?
Genau, ich hatte in den Kommentaren gelesen, weil wir die nächste Episode von uns ist ja die 250. Und die Sarah hat vorgeschlagen, dass wir in der nächsten Episode vielleicht mal eine Q&A-Session oder irgendwie sowas machen könnten.
Geil. Ja, den Vorschlag finde ich toll.
Weil sie hat auch schon direkt 2 Fragen hier am Start, die wir uns dann vielleicht für dann aufheben. Aber ich wollte einfach nur sagen, falls ihr irgendwas habt, was euch interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Episode mal einen größeren Q&A-Part ein, wo wir dann auf eure Kommentare auch eingehen.
Ja. Yes.
Dann wird der Crewcast vielleicht mal ein bisschen extended nach hinten.
Ja, mal schauen, was so im Laufe der Woche noch alles passiert, ne? Oh, vielleicht kann ich ja so ein Mac Mini mal anfassen. Vielleicht ergibt sich ja die Chance. Das wäre schön.
Ja, das halte ich für durchaus wahrscheinlich. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht.
Ja, das ist so ein Produkt, das will man auch erleben. Ich glaube, so dieses, ja, wenn du es in der Hand hältst und checkst, holy shit, das ist ein ganzer Computer und nicht einfach nur irgendein Computer, sondern ein ultra leistungsstarker Computer, den du so easy in einer Hand halten kannst.
Das ja, schon. Ich muss sagen, ich habe Bock, den zu kaufen, obwohl ich den überhaupt nicht brauche. So, es ist einfach so, weil es einfach so, einfach weil es begeistert, ne?
Ja. Ja, es ist schön, es verzaubert einen wieder mal so ein bisschen. Das ist genau das, weswegen, glaube ich, auch Leute sagen, dass es für sie das Highlight-Produkt von Apple des Jahres ist. Weil so krass dieses dünne iPad Pro auch war, das gekommen ist und so. Und schön mit OLED-Screen und bliblablub. So diese Sensation davon, diesen Computer in der Hand halten zu können. Und der ist so winzig und kann so viel. Das ist einfach so auf so einem Level an krass und gleichzeitig unnötig, dass es einfach genau diese Begeisterung irgendwo trifft. Weil es ist so, ja, gerade dadurch, dass es so unnötig ist, eigentlich diesen Computer so klein zu machen, gibt es halt sehr wenig andere Computer, die überhaupt erst versuchen, so klein zu sein, was ihn halt sehr einzigartig macht. Und durch Apple Silicon sind sie halt gleichzeitig in der Lage, in diese kleine Größe unfassbar viel Performance reinzustecken, was es nochmal einzigartiger macht, weil andere dann halt sagen würden, ja gut, so ein Raspberry Pi oder sonst irgendein anderer Computer, der auch so klein sein kann, der hat halt nicht den Bums eines M4 Pro. Aber der Mac Mini halt schon und das ist halt
und dann die kommt noch
Überkreuzung
dazu,
dieser zwei Dinge ist halt.
Genau, dann kommt noch dazu, dass er für das, was er kann, auch noch relativ erschwinglich ist. Ne? Also normalerweise ist es ja so, dass umso kleiner etwas wird und dabei trotzdem noch leistungsstark bleiben soll, desto teurer wird es auch. Aber das ist jetzt hier, es ist irgendwie so ein komischer Sweet Spot bei Apple, wo halt die ihre ganzen Sachen oder ihre Vorteile, die sie sich über die letzten Jahre erarbeitet haben, halt wirklich mega gut zusammenbringen können.
Ja, es ist nicht unbedingt ultra anstrengend gewesen für sie, diesen Mac Mini so klein zu machen, weil durch die ganze Forschung, die sie halt auch für ihre Notebooks und so betreiben, ist das Ziel von Apple Silicon eh schon immer gewesen, ultra viel Performance mit ultra wenig Wärmeentwicklung zu erreichen. Und da sind sie jetzt die letzten Jahre ultra gut drin geworden. Und dann ist es halt nicht mehr so das Hexenwerk, dieses winzige Gehäuse zu designen. Sie können es einfach reinpacken und es funktioniert. So, es ist sogar günstiger, so ein kleines Gehäuse zu machen, weil du weniger Aluminium brauchst, weniger Material an anderen. Also es ist ja schon crazy.
Es hatte noch jemand geschrieben unter dem letzten Crewcast die Frage zur jetzigen Woche: Was ist sinnvoller, ein iMac oder ein Mac Mini mit separatem Monitor? Weil diese Frage, das ist so diese Standardfrage. Und ich würde fast sagen, aber das ist auch einfach meine Begeisterung für den Mac Mini. Ich würde sagen, Team Mac Mini, hol dir einen Mac Mini und dann kannst du dir dein Display auch immer wieder upgraden, wie du willst. Aber das Package beim iMac ist schon auch nicht verkehrt. Ne? Also das.
Ja. Man ist auf jeden Fall viel flexibler mit der Mac Mini Display Combo. Ich würde da nicht mal als erstes dran denken, das Display zu upgraden, sondern auch den Computer irgendwann. So, wenn dein iMac alt und langsam wird, musst du halt auch das Display mit wegpacken. So, ne? Das ist halt immer so der Nachteil. Also, das wird zwar ein Weilchen dauern, bis so ein M4 dann an einem Punkt ist, wo man sagt, oh, das kotzt mich jetzt an, wie lahm der ist. Es sei denn, man ist eh schon in der Zielgruppe, die eigentlich den Pro-Chip möchte. So, dann vielleicht. So, dass es einen schon schneller nervt. Aber wenn man halt auf dem Mac Mini ist, dann kannst du halt auch irgendwann sagen, gut, ich verkaufe jetzt den Mac Mini, behalte mein restliches Setup gleich und upgrade nur den Mac Mini. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, der Werterhalt von dem wird ja auch halbwegs gut sein. Das heißt so, finanziell gesehen ist der Mac Mini eigentlich die intelligentere Entscheidung.
So, und ganz ehrlich, bei Monitoren kann man auch so geile Deals schießen. Also gerade, wenn man mal guckt, so auch bei gebrauchten Monitoren, wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel, wir hatten ja ultra lang diesen LG-Monitor, ne?
Ja,
den
kann man mittlerweile.
Ja, der war ja damals echt teuer, als wir den neu bekommen haben. Aber mittlerweile kann man den so günstig gebraucht ziehen und das ist immer noch ein echt toller Monitor. Und dann hast du natürlich wirklich ein krasses Setup mit einem Mac Mini, einem Ultra-Wide-Monitor. Also ich glaube schon, wenn man da ein bisschen guckt, kann man mit diesem Setup auf jeden Fall mehr für sein Geld bekommen als bei einem iMac. Ja. Weil da bist du ja auch nur auf 24 Zoll begrenzt.
Ja. Außerdem hast du die Option, mit einem Mac Mini nochmal viel besseren Bildschirm zu bekommen als beim iMac, weil der Mac Mini ja über Thunderbolt jetzt auch zum Beispiel 4K mit 240 Hertz unterstützt. Da kannst du dir zum Beispiel einen sehr schönen 4K-Monitor, selbst wenn es nur 120 Hertz sind, ja, kannst dir einen OLED 4K-Monitor mit 120 Hertz holen. Was meinst du, wie lange das bei Apple noch braucht, bis ein Studio-Display oder so mal mit OLED und 120 Hertz kommt? Und was das dann kosten wird, wenn es rauskommt? So, da ist es auf jeden Fall der smarte Move, schon jetzt zu sagen, okay, ich schaue mich da lieber nach einem Monitor um und los geht's. Ja, und dann kannst du halt Promotion und perfektes Schwarz und all diese Dinge schon jetzt in Kombination mit macOS genießen, während du dich da mit dem iMac komplett auf IPS und 60 Hertz festschraubst für die kommende Zeit. Also das ist schon ein Riesenvorteil für den Mac Mini, dass man dann an solchen Sachen nicht an Apples Produktpolitik gebunden ist, sondern die Freiheit hat, eigene Entscheidungen zu treffen und andere Sachen zu kaufen, die halt auf dem Markt verfügbar sind.
Ja, safe. Also okay, ich glaube, wir können uns einigen Mac Mini kaufen, nicht iMac.
Der iMac ist halt nur, wenn du unbedingt was brauchst, was super stylisch aussieht.
Ja, genau. Ja. Obwohl du auch ein stylisches Setup mit dem Mac Mini machen kannst, aber das wird dann auch wieder teuer. Also dann kann man auch, genau, und du bekommst im Mac Mini natürlich auch theoretisch einfach mehr Leistung, ne, mit dem M4 Pro. Das ist ja beim iMac nicht der Fall.
Ja, schau mal, der iMac, der fängt gut, das ist jetzt halt die Frage, so wenn, das ist natürlich immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, so, weil halt bei dem einen Lautsprecher, Webcam, Display und all diese Sachen, Maus-Tastatur mit dabei ist. Also du kannst ja einen iMac gar nicht ohne Maus und Tastatur kaufen. Eine ist immer mindestens dabei. Den Mac Mini kriegst du halt raw und das sorgt halt dafür, dass er halt auch mit mehr Leistung günstiger ist. Ich glaube, ein iMac fängt bei 1.500 Euro an. Für 1.500 Euro kannst du dir einen Mac Mini konfigurieren, der schon gar nicht mehr von dieser Welt ist. Also ich bin jetzt hier schon mit
ist schon abgehoben.
Ja, du kriegst schon M4 Pro, gut, das ist dann 1.649 Euro, wenn man den M4 Pro drin haben will im Mac Mini. Aber ich schau mal, vielleicht kriegt man den ja auch so noch reinkonfiguriert. Nee. Okay, ich schau mal, der geilste Mac Mini, den du für 1.500 Euro bekommen kannst. Der kann sich 24 GB RAM, 1 Terabyte Speicher, 10 Gigabit Ethernet, dann bist du beim Preis. 1 Terabyte, 10 Gigabit Ethernet, 24 GB RAM, M4-Chip mit den 10 Kern CPU und 10 Kern GPU. Also, da bist du halt schon in jeder messbaren Leistungsstufe deutlich über dem Baseline iMac und hast dasselbe Geld ausgegeben. Das ist schon ein Vorteil, wenn man so ein Display und Tastatur und Maus nicht automatisch per Definition mit dazu kaufen muss.
Und man muss ja auch sagen, viele haben sowas wahrscheinlich auch eh schon zu Hause. Ein Monitor, ja. Tastatur. Also dann muss man es ja auch gar nicht noch extra bezahlen, ne?
Ja, oder wenn man sagt, ey, ich steige dann auf ein Mac-Setup um, ich möchte dann eigentlich eine Magic-Maus und ein Trackpad und Tastatur, wo irgendwie, nee, die Maus will man nicht, aber das Trackpad, aber die Tastatur und vielleicht auch Tastatur mit Touch-ID und sowas, damit halt so einloggen und bezahlen für Sachen und Passwörter und sowas alles nochmal ein bisschen bequemer ist. Das kann man ja auch wollen, aber dann auf die lange Bank schieben. Dass man sagt, ich kaufe mir jetzt erstmal den Mac Mini, weil der ist das Wichtigste, damit ich auf diesen neuen Computer komme. Und keine Ahnung, Tastatur wünsche ich mir dann noch irgendwie zu Weihnachten oder kommt dann später oder ja, weil du das halt nicht direkt upgraden musst. Da packst halt bisher deine bestehende Tastatur an und holst den Rest dann zu gegebener Zeit.
Ja, ein Kommentar fand ich noch lustig. Ich bin nämlich gerade hier so in den alten Kommentaren am Scrollen von Nick. Er hat geschrieben, moin Jungs, nachdem ich euch nun 3 Jahre etwas im Stich gelassen habe, Schande über mich, habe ich nun die ganzen Folgen nachgegrindet und diese Episode bin ich endlich up to date. Da ihr immer wöchentlich postet, war das ein ordentlicher Stress. Das verstehen wir. Seit Folge 1 dabei, liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich verstehe das, wir sind ja wirklich hart im Grind hier immer mit den wöchentlichen Uploads. Also von daher, Respekt geht raus.
No.
Ja, aber die nächsten Wochen sind wir hier auf jeden Fall am Start. Macht euch keine Sorgen. Da kommt immer wöchentlich.
Mir ist gerade noch was aufgefallen. Der Grund, warum du den Mac Mini kaufen solltest. Der ist CO2-neutral, der iMac nicht.
Ach, was?
Ja, also ist natürlich so, kann man drüber diskutieren, was für einen großen Unterschied es tatsächlich macht und so weiter und so fort. Da isst du dann ein Steak und bist auf einmal wieder drüber so und es ist wieder egal. So, aber nichtsdestotrotz, es ist schon irgendwie ein cooles Feeling, dass du einen Computer kaufen kannst, der an sich kein CO2 ausstößt in der Produktion. Oder,
ja,
auf
oder das schon tut, kommt, aber das kompensiert wird, ja.
Genau. Ja, der in der Rechnung im Endeffekt wieder bei Null steht. Ja, und man muss auch dazu sagen, ich habe es noch nicht genau geschaut, wie es beim Mac Mini war, aber was Apple zumindest bisher bei der Apple Watch und so gemacht hat, die ja auch CO2-neutral angeboten werden, ist so wirklich nur den Rest, den sie nicht rausbekommen haben, da dann mit CO2-Kompensation zu arbeiten. Das ist nicht einfach nur so, oh, wir wollten es hinschreiben, deswegen haben wir ganz viele Zertifikate gekauft und jetzt kann es auf der Webseite stehen, fertig. Sondern die passen da schon extrem viel in der Fertigung an, um da hinzukommen, um so effizient wie möglich zu produzieren. Und das finde ich schon unterstützenswert, auch wenn ich jetzt nur basierend darauf noch nicht sagen würde, dass Apple mega die Umwelthelden sind. Es gibt noch genügend Dinge, die machen, die auch scheiße für die Umwelt sind. Aber trotzdem, ne, wenn du diese Art von Produkt haben willst, wo alles integriert ist, wo du einzelne Komponenten nicht upgraden kannst, sondern die fest verbaut, aber dafür auch perfekt aufeinander abgestimmt sind, wenn du so ein Produkt haben willst, ist der Mac Mini die Variante davon, die du in CO2-neutral kaufen kannst.
Also unterm Strich spricht alles für den Mac Mini, außer du willst halt ein stylisches Gerät.
Außer du willst halt die Umwelt beschädigen, du Dreckmensch.
außer du willst in einer Rezeption arbeiten, dann musst du dir auf jeden Fall den iMac kaufen.
Ja, ja, die Definition.
Das kann man doch so stehen lassen. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, das rundet den Crewcast doch hier ab. Nächste Woche, wie gesagt, noch mehr Kommentare. Falls wir jetzt euer Kommentar nicht beantwortet haben, weil heute ging es eigentlich hauptsächlich um Apple hier, dann postet den gerne nochmal rein. Und nächste Woche werden wir uns aber nochmal dann ganz detailliert durch die Kommentarsektion grinden. Und dann beantworten wir da alles, was euch auf der Seele liegt. Genau.
Alright.
Guti! Macht's gut, Leute. Eskaliert bis nicht zu sehr im Apple, im Apple Online-Shop. Und bis zum nächsten Mal, ne?
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.